Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 37 und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Götze und auch in der Folge 37 sitze ich selbstverständlich nicht alleine hier am Tisch, denn Luca sitzt mir gegenüber. Wir sagen Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, heute behandeln wir ein Auto, wo ich mich tatsächlich sehr drauf gefreut habe. Ich konnte mir nämlich immer nicht so richtig eine Meinung zu McLaren bilden, weil ich noch nie so richtige Berührungspunkte mit hatte. Das war jetzt der erste, den ich endlich mal fahren durfte. Und ich wusste immer vorher nicht so genau, was ich mit der Marke anfangen soll. Und jetzt konnte ich mir endlich mal eine Meinung bilden.
Ja, siehst du mal. Also, heute dreht sich alles um den McLaren 720S. Und weil ich es ja in der letzten Folge fast vergessen habe, holen wir es diese Folge gleich am Anfang nach. Wir hören erstmal nochmal in den Sound rein und ich würde sagen, Sound ab. Ja, also erstmal hört man am Anfang, der knallt einmal so.
Mhm.
Das ist so ein besonderer Start, ein besonderes Startprozedere, was man bei McLaren durchführen kann.
Genau. Und dann hängt er wirklich ordentlich giftig am Gas, ne?
Das hört man schon direkt raus. Der dreht richtig schnell hoch. Klingt auch zumindest sportlich. Was für eine Note der hat, das besprechen wir dann nachher nochmal. Aber auf jeden Fall hört man, da ist auf jeden Fall auch ein bisschen Volumen dahinter, ne?
Ja, definitiv.
Und McLaren ist jetzt in der Folge 37 natürlich auch eine neue Marke für uns. Und was für eine? Du hast es schon gesagt, du hattest noch keinerlei Berührungspunkte mit McLaren bis hierhin. Ich hatte das Glück bereits, ich konnte schon ein paar unterschiedliche McLaren von Berufswegen fahren. Aber McLaren an sich ist natürlich wirklich was ganz Besonderes. Sieht man jetzt auch nicht allzu häufig im Straßenverkehr. Und wir müssen ja auch sagen, in der Vergangenheit habt ihr euch auch schon häufiger McLaren gewünscht.
Mhm. Witzigerweise sogar explizit den 720S. Da haben wir des Öfteren Zuschriften bekommen, dass wir den nochmal fahren sollen. Bitteschön.
Ja, seht ihr mal. Jetzt kommen wir eurem Wunsch nach in Folge 37. Und bevor wir jetzt erklären, was dieser 720S denn für ein Auto ist, was den so ausmacht, habe ich mir überlegt, McLaren ist jetzt ja anders als Ferrari, vielleicht so eine Marke, zu der nicht jeder was weiß. Von daher, relativ junge Marke, was Straßenautos angeht. Ich gebe euch mal so einen ganz kurzen Überblick, damit ihr vielleicht McLaren mal kurz einordnen könnt. Also, Straßenversion ist natürlich der legendäre McLaren F1 eigentlich so das bekannteste Modell. Der Urvater aller Supersportwagen, muss man sagen. 1993 bis 1997 gebaut. 106 Stück inklusive Rennversion, heutzutage unbezahlbar.
Ja.
Wir haben es ja in der letzten Folge, in der Sonderfolge, wenn ihr die gehört habt, hoffen wir natürlich für euch, haben wir ja darüber gesprochen, Lieblingsauto von deinem Dad, liebe Grüße, und wird mittlerweile für deutlich über 20 Millionen gehandelt. Also das ist wirklich so, ja, das Postercar von McLaren. Danach war sehr lange Ruhe.
Mhm.
Streng genommen gab es dann noch mal kurz zwischendurch so eine Liaison mit Mercedes. Da gab es ja den Mercedes SLR McLaren. Aber es war ja streng genommen kein eigenes Auto. Es wurde zwar zum Teil auch in Woking gebaut, aber oder montiert, aber es war ja kein eigenständiger McLaren. Und streng genommen ging es dann erst im Jahr 2009 wieder los oder weiter. Damals wurde der MP4-12C präsentiert.
Komplett geschmeidiger Name, ne?
Ganz entspannt. Der kam dann tatsächlich auch erst 2011 auf den Markt. Also da gab es noch das eine oder andere Problem. Aber dann ging es Schlag auf Schlag. Dann, also seit 2011, hat McLaren wirklich ein regelrechtes Feuerwerk an neuen Autos gezündet. Dann haben sie sich nicht lumpen lassen. Und es gibt wirklich so viele Modelle, Modellvarianten, Coupé, Spider. Da kann man echt schnell den Überblick verlieren.
Komplett. Und wenn man dann sich überlegt, dass es wirklich ja grob genommen gerade mal 15 Jahre waren, in was für einer Zeit diese ganzen Modelle kamen, das ist wirklich absurd, ne? Also man kann ja wirklich, wenn man jetzt mal eben kurz im Kopf rumkramt, man kann auf die Schnelle gar nicht alle Modelle raushauen, gefühlt, ne?
Nee, aber ich hab's gemacht. Ich hab mal durchgezählt. Also seit dem MP4 12C, der dann später ja auch nur noch 12C hieß, gab es 21 Modelle, inklusive des W1, der jetzt kommen wird. Und da habe ich jetzt wirklich nur die Modelle genommen, nicht nochmal Coupé
sagen, also nicht,
und Spider oder so getrennt.
Aber was ist so mit 540, 570,
die
S, schon, GT und bla bla bla?
Die habe ich schon einzeln genommen, also 540S, 570, 540C, 570S, so. Also 21 Modelle in nur 15 Jahren für einen Supersportwagenhersteller ist das schon wirklich ein Pfund.
Ja, absolut.
Und dann muss man ja noch sagen, dann haben sie das ja auch nochmal ursprünglich in so verschiedene Klassen unterteilt. Und da habe ich echt bis zum Ende irgendwie nicht richtig durchgeblickt. Es gab die Sport Series, wo man sich so denkt, ja, logisch, ihr baut Sportwagen. Klar,
das sind, ja, das sind die Sportwagen.
Ja, genau.
Nicht
das,
die anderen.
Das waren die kleinen Modelle, also 540C, 570S, 600LT, aktuell der Artura. Dann gab es die Super Series. Da fällt der 27S unter anderem rein.
Okay.
Und dann gab es noch die Ultimate Series. Das waren dann Senna, Speedtail und so weiter. Aber streng genommen haben sie das mittlerweile auch schon wieder umbenannt. Also zumindest in Deutschland gibt es jetzt andere Einteilungen. Gibt es jetzt Hypercars, auch bei McLaren.
Okay.
Logisch.
Ja.
Weil sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, keiner blickt durch. Was ist jetzt ein Sportwagen, was ist ein Supersportwagen und was ist scheinbar ein ultimativer Supersportwagen oder so.
Wo gehört denn jetzt zum Beispiel der GT einfach rein?
Der GT war GT. Sport Series.
Auch Sport. Okay.
Auch Sport Series, ja.
Als Grand Tourer.
Als Grand Tourer.
Okay. Ja,
Sportwagen. Ja, kein Supersportwagen.
Ja, gut.
Das ist ja logisch.
Ja.
Ja, also das ist wirklich echt. Es ist, selbst wenn man sich sehr mit der Marke auseinandersetzt, muss man sich wirklich genau konzentrieren, damit man da eben durchsteigt. Der 27S, jetzt kommen wir mal zu dem Auto, was wir gefahren sind. Das ist tatsächlich, so in meiner Wahrnehmung zumindest, eines der beliebteren Modelle bei McLaren.
Ja, würde ich auch sagen. Das war einer, den man, ja, wohl relativ schnell ist eigentlich auch übertrieben. Es hat so für 2-3 Jahre gedauert und dann hat man den doch relativ häufig mal gesehen. Jetzt weit weg von alltäglich, wir sind jetzt nicht auf 911er-Niveau oder sowas, aber man hat die schon, finde ich, hier und da immer mal wieder gesehen.
Ja.
Also sie waren präsenter.
Das stimmt. Jetzt muss man dazu sagen, Deutschland ist natürlich jetzt auch nicht der Kernmarkt. Wir waren jetzt da gerade in den USA, da haben wir selber noch drüber gesprochen, wie viele McLaren man da sieht. Ne?
Ja, die also verkaufen quasi, sich da wie geschnitten Brot scheinbar.
Da ist das Ding oder sind die Autos sehr beliebt, unter anderem auch 27S.
Und aber auch erst scheinbar ab dann, weil wenn man jetzt überlegt, klar, es ist jetzt auch ein bisschen das Alter, aber MP4 12C, weiß ich, haben wir überhaupt einen gesehen? Kann ich mich gerade so nicht dran erinnern. Ich meine, wir haben ein oder zwei 650S gesehen, das war's.
Ja.
Also die waren jetzt auch nicht gerade weit verbreiteter.
Ja, das stimmt. Haben sie dann erst ein bisschen später quasi da aufgesattelt. Vielleicht laufen die auch einfach nicht mehr, die es da gab.
Sind alle abgebrannt. Also.
Nein, das ist jetzt fies. Das stimmt natürlich nicht. Aber wir können jetzt ja mal so ein bisschen das Feld von hinten aufräumen. Wenn wir jetzt überlegen, 27S, der wurde auf dem Autosalon Genf 2017 präsentiert.
Genau, im selben Jahr wurde er dann auch in den Markt eingeführt, ab dann war er bestellbar und der hat damals den eben schon erwähnten 650S abgelöst. 2019 folgte dann auch der Spider, am Anfang gab es ihn die ersten zwei Jahre nur als Coupé und so wurde er dann auch weitergeführt bis 2023 und dann wurde er abgelöst vom 57S, der ja so gesehen eigentlich auch nur ein Facelift ist. Also sieht ja eigentlich, ich glaube für den Laien würde er, da würde keiner den Unterschied groß sehen. Wir kennen natürlich so ein bisschen die Unterschiede, aber man muss schon genau gucken.
Ja, also ich finde wirklich, als sie den 57S Anfang 23 präsentiert haben, da war es wirklich so, okay, und das proklamieren sie als neues Modell. Mhm. Es ist wirklich eigentlich streng genommen ein Facelift mit ein bisschen mehr Leistung. Was ja aber auch nicht schlimm ist, denn wir kommen ja auch gleich noch mal zum Design des 27S. Aber so habt ihr zumindest mal so dieses Bild der Ahnenreihe. MP4 12C, 650S, 27S, 750S. Natürlich gab es dann auch noch mal die Sondermodelle, LT genannt bei McLaren. Ja, geht darauf zurück, Longtail, damals waren das dann die Autos mit dem längeren Heck. Haben sie vom 675 angefangen, dann später 765. Ihr merkt schon, das wird jetzt zu kompliziert, wenn wir das jetzt auch noch ausführen. Von daher bleiben wir jetzt hier beim 27S. Unser Auto, das wir gefahren sind, das ist ein 27S Launch Edition gewesen. Bedeutet ein ganz frühes Auto, Ende 2017 produziert und zugelassen. Und dieses Auto, das wurde uns zur Verfügung gestellt von JB Motors. Das Auto steht da übrigens auch zum Verkauf. Und Hörer der ersten Stunde, die wissen, Jerome, das ist ein guter Freund von mir, dem gehört JB Motors, der ist der Gründer und Besitzer von JB Motors. Und in der Folge 2 von Achtung Fahrspaß sind wir sein damaliges Privatauto gefahren, den Ferrari F8 Tributo. Bis heute übrigens das zweitstärkste Auto hier im Podcast, hinter dem Challenger. Mhm. Und dieser McLaren, der steht eben bei JB Motors zum Verkauf, ist nicht sein Privatauto, ist aber auf die Firma zugelassen. Es wird also auch genutzt, dieses Auto. Dementsprechend vielen Dank, dass wir den fahren durften. Und wenn ihr Bock drauf habt auf das Auto, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, steht der Wagen da noch zum Verkauf. Könnt ihr also mal reinschauen. Oder auch, wenn ihr andere Sportwagen sucht. Oder auch, wenn ihr euren Sportwagen verkaufen wollt. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast zum Historienkapitel, dann schauen wir uns dieses Auto mal gemeinsam an.
Design.
Also, kurzes Vorwort, muss ich mal sagen, zum Design. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als der 27S rauskam, denn ich habe es eben nicht gesagt, Autosalon Genf 2017, war ich am Start.
Natürlich.
Hab mir das Auto tatsächlich auch dort vor Ort angeguckt und ich kann jetzt wirklich ganz offen sagen, rein optisch hat er mir überhaupt nicht gefallen.
Also ich habe ihn damals nicht in live gesehen, sondern nur auf Bildern erstmal. Und dachte wirklich, heilige Makrele, der sieht ja richtig krumm aus. Also der hat mir echt wirklich auf Anhieb überhaupt nicht gefallen.
Nee, das stimmt. Jetzt muss man sagen, mittlerweile ist das Design ja nun 8 Jahre lang gereift. Ich sag mal so, ich habe mich an die Optik gewöhnt. Ich finde ihn immer noch nicht schön, aber irgendwie ist das Design gefälliger als damals.
Habe ich tatsächlich genau so auch notiert. Echt witzig. Also ich muss auch sagen, es ist ja bei vielen Sachen so, dass sich das Auge irgendwie dran gewöhnt und dadurch wirkt er gar nicht mehr so krumm, wie es jetzt vielleicht am Anfang gewesen ist. In mir ist er wirklich gereift. Also ich finde wirklich nicht mehr, ich kann nicht mehr sagen, dass es ein hässliches Auto ist, aber ich finde ihn jetzt auch nicht wunderschön, keine Frage. Aber es ist wirklich ganz weit entfernt von der Meinung, die ich ganz am Anfang hatte.
Ja, geht mir ähnlich. Ich muss sagen, ich glaube, das, was mich auch von Anfang an so richtig gestört hat, war eigentlich die Front und da wirklich diese zerklüfteten Scheinwerfer. Also vielleicht jetzt der Hinweis, wenn ihr nicht gerade im Auto sitzt oder auf dem Laufband gerade lauft, könnt ihr ja mal kurz zu Instagram gehen unter @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da könnt ihr euch unser Fahrzeug dann mal parallel anschauen. Und schaut euch mal das Bild von vorne an und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was wir meinen oder was ich meine. Du hast ja noch gar nichts dazu gesagt. Ich fange mal ganz vorne an. Also McLaren hat ja seit jeher eher so eine etwas runde Formensprache. Natürlich gibt es ja hier und da eine Ausnahme, der Senna zum Beispiel, aber grundsätzlich sind die Autos ja immer eher etwas rund. Und dann hat der 27S so eine ganz markante Aussparung in der Front, in der eigentlich ziemlich klein der Hauptscheinwerfer ist. So ein bisschen nach hinten versetzt. Darunter ist der Blinker und das Tagfahrlicht. Das ist relativ präsent. Und dann ist darunter noch ein Lufteinlass. Und in der Regel ist dieser gesamte Part schwarz oder in Sichtcarbon ausgeführt, so wie bei unserem Auto. Aber dieser gesamte Part, also Hauptscheinwerfer, Blinker und auch Lufteinlass, ist mega groß und zerreißt so die ganze an und für sich flache Front.
Ja, es wirkt so ein bisschen, finde ich, auch wie so Augenringe.
Ja.
Gerade halt, wenn du eine helle Farbe hast, in dem Fall haben wir ja nur eine hellere Farbe, die können wir eigentlich auch schon direkt am Anfang mal nennen. Das Auto ist foliert, muss man dazu sagen, es ist nicht die Originalfarbe. Und ja, ich weiß nicht, wie man den Ton so beschreiben soll. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Khaki-Grün, aber halt mit sehr wenig Sättigung. Ich glaube, du hast es ein bisschen anders beschrieben.
Ich habe geschrieben Schlamm.
Schlamm,
ja. So ein bisschen so schlammig. Mhm. Ja, wie du schon sagst, es ist nicht so ein klassisches Beige, was ja auch momentan trendy ist, so bei Folierungen, so sandmäßig, so ist es nicht. Es hat noch so, ist irgendwie so ein bisschen grün auch mit drin.
Genau.
Nicht so stark eben. Ja, schwierig zu beschreiben. Aber wenn ihr die Bilder vor Augen habt, dann könnt ihr ja uns sonst mal eure Beschreibung schicken. Sind wir gespannt. Vielleicht lernen wir noch was dazu.
Genau.
Ja, so würden wir es jetzt zumindest beschreiben. Und vielleicht noch der Vollständigkeit halber, unter der Folie ist das Auto dunkelgrau und das heißt natürlich bei McLaren nicht einfach irgendwie dunkelgrau oder gray oder sonst was. Ich habe herausgefunden, das ist ein Elite Paint und der heißt Saros.
Ah ja, klar, Saros.
Logisch.
Kann man sich direkt eine Menge drunter vorstellen. Ne? beschreibt die Farbe perfekt.
Könnte alles und nichts sein.
Naja, aber gut, zurück zur Front. Wie wir gerade sagten, ist es halt eine relativ helle Farbe und dadurch, finde ich, fallen halt diese schwarzen Applikationen, der hat ja noch ein paar mehr, also unten so der Splitter und diese kleinen Lufteinlässe, sag ich mal, sieht aus wie Lufteinlässe vorne auf der Haube. Das fällt halt ziemlich ins Gesicht dadurch. Also es ja, fällt sehr auf.
Ja, das stimmt. Es ist alles Sichtcarbon, also das große Carbon-Paket, das Auto, was wir gefahren sind. Und ich muss wirklich sagen, also die Front wirkt auf mich einfach unruhig bei dem Auto. Kann ich nicht anders sagen. Wie gesagt, mittlerweile hat man sich irgendwie dran gewöhnt, aber es ist immer noch nicht so richtig clean oder so, dass ich jetzt sage, gelungene Front.
Mhm. Ich würde nach wie vor sagen, dass eigentlich echt die Scheinwerfer das Detail ist, oder der Scheinwerfer das Detail ist, was mich am meisten stört eigentlich an dem Fahrzeug bis heute.
Ja, muss ich auch sagen. Wenn man dann so halb rumgeht und ins Profil erstmal schaut, dann muss ich nämlich sagen, eigentlich im Profil finde ich den 27S ziemlich gelungen. Wirkt sehr muskulös, das Auto. Irgendwie so, ich glaube, Designer würden sagen, organisch gezeichnet. Also wenig sicken Kanten drin, alles so relativ smooth ineinander übergehend. Und ich finde, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um mal kurz die Abmessungen rauszuhauen. Denn ich finde, das Auto wirkt oft größer, als es eigentlich ist.
Ich finde auch, der wirkt also vor allem länger. Ich finde, der wirkt viel länger, als er wirklich ist. Ich nenne gerne mal die Daten. Und zwar haben wir eine Länge von 4,54 Meter, was ja eigentlich noch verhältnismäßig kompakt ist für die Optik halt, ne?
Genau.
Eine Breite von 1,93 Meter, Höhe 1,20 Meter und ein Radstand von 2,67
Meter. Ja.
Also es sind schon relativ extreme Spreizungen dazwischen. Also sehr breit, sehr flach. Aber von der Länge her ist 4,50 Meter ja eigentlich nicht so viel.
Nee, das stimmt. Und ich finde, er wirkt noch flacher, dadurch, dass die Dachpartie bei dem Auto immer in Schwarz oder in Carbon gehalten ist. Mhm. Dadurch, wenn man jetzt im Profil draufschaut, sieht das Auto natürlich noch geduckter aus. Und ich finde, was sehr auffällig ist bei McLaren, dass die Fahrgastzelle so weit nach vorne gerückt ist. Dadurch wird dieser Mittelmotorcharakter, ich glaube, das haben wir bis hier noch gar nicht gesagt, das ist ein Supersportwagen mit Mittelmotor, noch stärker betont, weil das Heck eben so etwas länger wirkt und die Front relativ kurz.
Mhm. Was dann auch noch dazu kommt, ist, finde ich, dass die Kanzel an sich so ein bisschen tropfenförmig, könnte man sagen, wenn man jetzt von oben drauf gucken würde, nach hinten so ein bisschen zusammengeht und dadurch hat er eine extrem breite Schulter. Und ich muss sagen, das ist auch tatsächlich eigentlich so mein Lieblingswinkel bei dem Wagen. Also wenn du so von schräg vorne rauf guckst und dann auf das Hinterteil, sag ich mal, auf das Heck, da wie sich das so, ja, wie das so ausgestellt ist, so. Es wirkt richtig stämmig, kräftig, finde ich richtig gut.
Ja, wie gesagt, ich finde, das wirkt richtig wie so ein Muskel, der da rauskommt hinten. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass diese Fahrgastzelle, die Holme, ganz, ganz filigran gezeichnet sind. Mhm. Also man sieht richtig, dass es so ganz fein, nicht irgendwie so plump oder so, sondern wirklich sehr, sehr edel, muss ich sagen, das ist wirklich richtig gelungen.
Ja.
Wenn wir jetzt noch kurz im Profil bleiben, dann können wir natürlich auch einen Blick auf die Räder werfen. Unser Fahrzeug, wie gesagt, ist foliert, hat also auch quasi natürlich, um noch ein bisschen auffälliger zu sein, auch die JB Motors Schriftzüge auf den Türen. Es wird eben auch zu Werbezwecken genutzt, deshalb hat er eben diese großen Aufkleber. Die sind weiß mit so einem gelben Akzentstrich darunter und diese beiden Farben, die werden auch bei den Rädern wieder aufgenommen. Die originalen Felgen, das sind so Vielspeichenfelgen, die wurden weiß lackiert bei diesem Auto. Und die Bremssättel sind ab Werk gelb. Jetzt haben wir natürlich auch noch Reifendimensionen für euch. An der Vorderachse haben wir 19 Zoll, 245, 35. An der Hinterachse 20 Zoll, 305, 30. Also auch da eine ziemlich große Spreizung.
Ja, Porsche-ähnlich eigentlich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Was sagst du zu der Optik?
So wie er jetzt dasteht. Mhm. Also ich verstehe, warum man das macht, weil es eben auffällig ist. Ich finde es jetzt nicht hässlich, aber ich persönlich würde es nicht so fahren.
Ja, ich glaube, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben, ja. Das stimmt schon. Also ich finde, es passt sehr gut zusammen. Es ist irgendwie ein stimmiges Farbkonzept, aber mein Geschmack wäre es auf jeden Fall nicht. Ich finde tatsächlich, weiße Felgen, habe ich nochmal überlegt, eigentlich fast nur auf weißen Autos auch geil. Also da würde ich es auch tatsächlich selber dann fahren. Ja. Aber sonst eigentlich auf sämtlichen anderen Farben bin ich jetzt persönlich nicht so der Riesenfan von weißen Felgen.
Ja, also es gibt Autos, da clasht es richtig. Wie du schon sagst, hier passt es ja alles zusammen. Ist ja ein klares Farbkonzept zu erkennen. Aber ja, mein Geschmack für mich persönlich wäre es jetzt auch nicht. Hinzu kommt weiße Felgen, muss man natürlich ehrlich sein. Wenn du keine Keramikbremse hast, ist natürlich wirklich, ja. Also das nervt ja dann. Du bist ja nur am Putzen. Und ich finde, weiße Felgen sind schmutzig. Das sieht immer besonders kacke aus. Jo,
das stimmt.
So, von daher, da musst du ja echt viel putzen. Ich habe noch so überlegt, 27S sieht man ja wirklich in gefühlt echt fast allen Farben des Regenbogens, so, die es so gibt. Mhm. Und ich muss sagen, wird euch jetzt nicht überraschen, auf dem Auto mag ich knallige Farben.
Ach ja? Mhm. Okay. Bei dem würdest du dann gerne mal was, ja, okay.
Da würde ich was Knalliges. Das ist
überraschend.
Ja. Ich finde wirklich, das Auto, dem steht einfach so eine knallige Farbe. So ein Papaya-Orange oder so. Aha. Oder halt irgendwie so ein Gelb. Das sind so, finde ich, die Farben, die gut kommen auf dem Wagen.
Aha.
Was würdest du denn nehmen?
Ich würde wahrscheinlich so ein knalliges Schwarz wählen.
Echt?
Damit die Scheinwerfer nicht so auffallen vorne.
So, ja, gut.
Damit das so ein bisschen untergeht.
Damit aber auch alles untergeht.
Ja, genau. Die krummen Akzente untergehen und dann die Grundform ist ja an sich gar nicht so schlecht.
Mhm. Aber dann brauchst du ja auch kein Carbon-Paket. Das fällt dir ja auch nicht auf.
Ja, wäre mir auch relativ egal. Nee, ja. Ich muss sagen, ich meine, kennst du den 27S, den JP mal hatte?
Ja, ich glaube, den habe ich noch vor Augen, ja.
Den fand ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Okay. Den fand ich ganz cool.
Ja.
Der war so All Black. Normalerweise bin ich eigentlich gar nicht so ein riesen Fan von All Black. Also ich wüsste eigentlich kaum Autos, die ich wirklich in komplett schwarz nehmen würde. Mhm. Aber in dem Fall fand ich es irgendwie doch ganz gut, weil da so ein paar Sachen geschluckt werden, die ich beim 27S nicht ganz so schön finde.
Ja. Ich finde, das ist ein Auto, das kann Farbe vertragen.
Alles klar.
So, und jetzt müssen wir natürlich hier noch, um das Kapitel abzuschließen, auch das Heck behandeln. Und da muss ich auch sagen, ich finde mittlerweile das Heck mega gut. Von den Gesamtproportionen her passt das auch richtig gut ins Auto. Und ich muss sagen, so, es ist sehr, sehr technisch irgendwie. Es ist alles offen. Dadurch hast du das Gefühl, es ist so ein super, ja, technisches Heck. Ganz schmale, so geschwungene Rückleuchten, die man im ausgeschalteten Zustand fast gar nicht erkennt. Erinnert mich an den P1. Mhm. Hatte das ja auch so ein bisschen. Finde ich geil. Dazwischen Endrohre, relativ hoch montiert, 2 Stück. Finde ich auch cool. Also ich muss sagen, Heck, doch, das ist gut.
Okay, sehe ich komplett anders. Ja? Also witzigerweise muss ich auch genau diesen Vergleich zum P1 ziehen. Ich finde, beim P1 ist es richtig gelungen, dieses offene Heck. Mhm. Ich finde, bei dem ist es komplett daneben gegangen irgendwie. Ich finde es wirklich, ich finde es nicht stimmig. Ich finde, es sieht nicht gut aus. Sieht so gewollt und nicht gekonnt mäßig aus. So P1 in nicht so geil. Also ich finde wirklich den direkten Blick von hinten, ich mag die Rückleuchten nicht besonders gerne. Ich finde diesen offenen Part darunter nicht so schön und dadurch auch diesen komischen Schwung dann mit dem Diffusor, wo das Kennzeichen drin sitzt und so weiter. Mhm. Ich finde das irgendwie, sieht so ein bisschen ja zusammengequetscht aus und so. Ich weiß nicht, irgendwie ist es nicht so, ist nicht mein Geschmack, nö.
Ja, gut. So gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Wir können noch erwähnen, unten sieht man ja auch richtig, also das ist alles so offen gestaltet, du kannst richtig auf das Getriebe gucken. Mhm. Finde ich auch geil.
Das finde ich auch geil,
so, ja. Das ist irgendwie cool, wenn man so wirklich die Technik dahinter sieht. Wir haben noch einen Flügel, der ausfährt und der auch als Airbag fungiert beim McLaren. Hat auch noch eine dritte Bremsleuchte drin. Wenn man das Auto ausschaltet, dann ist der eigentlich eingefahren. Es sei denn, das haben wir ja selber dann noch gesehen, es entweicht noch so ein bisschen heiße Luft. Dann bleibt er noch so eine kleine Stufe automatisch ausgefahren und fährt dann erst später ein.
Mhm.
Ja, also wie gesagt,
Geschmäcker. Von der Funktionsweise bestimmt gut, aber sieht im ersten Moment erstmal so aus, dass du denkst, oh, da ist irgendwas kaputt.
Ja.
Der sitzt nicht mehr richtig.
Das stimmt, ja. Aber es ist wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, es hat den Grund, dass eben da noch heiße Luft entweichen soll. Mhm. Wenn wir jetzt einmal so dieses gesamte Design uns anschauen, habe ich noch mal so überlegt, also 2017, als das Auto rauskam, war das Ding ja wirklich krank futuristisch, ne? Die Konkurrenten damals waren ja dann so Ferrari 488, später vielleicht noch der Pista, Huracan, Performante so, streng genommen 911 GT2 RS. So, dagegen sieht das Ding aus wie ein Raumschiff.
Ja, komplett.
Also, da muss man echt sagen, ich finde auch, und das schlägt dann so die Brücke zum Einstieg in das Kapitel, also 8 Jahre nach Erscheinen wirkt das Auto immer noch mega modern.
Ja, finde ich auch komplett. Also man würde nicht meinen, dass der schon so alt ist. Irgendwie ist es über die Jahre sehr gut gereift. Und ich muss sagen, dadurch, dass die Designs jetzt in diesen Jahren ja auch noch mal abgespaceder wurden, ja auch teilweise bei Ferrari, haben wir gerade eben noch drüber gesprochen, die so komplett zerklüftet sind. Dagegen sieht der, finde ich, schon fast clean aus. Also ja. Sieht schon fast so ein bisschen schlicht schon aus, so dumm es klingt irgendwie. Und das macht es dann wieder irgendwie ganz gut und positiv irgendwo.
Ja, und irgendwie scheint es ja auch für sich zu sprechen, wenn man überlegt, dass der 57S ja wirklich nur in Nuancen verändert wurde und damit immer noch wie ein modernes Auto halt wirkt.
Ja, klar. Offensichtlich scheint er auch immer noch verkauft zu werden. So.
Ja, so sieht's aus. Also gerade bei diesem Auto, ihr merkt ja schon, also es gibt da Punkte, wo wir uns sehr einig sind, aber auch Punkte, wo wir komplett unterschiedlicher Meinung sind. Da würde uns natürlich interessieren, was sagt ihr denn eigentlich zu so einem McLaren 27S? Hattet ihr überhaupt schon mal Berührungspunkte damit? Wie findet ihr das Design? Schreibt uns da gerne, entweder bei Instagram, habe ich ja eben schon gesagt, oder auch per Mail. Achtung, fahrspaß@gmail.com ist da die Adresse. Freuen wir uns natürlich immer von euch zu lesen und ich finde es auch immer spannend, mal so zu hören, was andere Leute über McLaren oder auch alle möglichen Autos eigentlich denken. Damit haben wir das Design-Kapitel abgeschlossen und ich würde sagen, wir steigen ein.
Innenraum.
Und das Einsteigen ist schon besonders.
Ja, absolut. Sehr große Schmetterlingstüren hat der Wagen. Erstmal, wir wollen natürlich ein Stück weiter vorne anfangen wahrscheinlich, die Türgriffe sind sehr versteckt, sieht man nicht. Also optisch fallen sie schon mal nicht negativ auf.
Ja, genau.
Sind so ein bisschen hinter diesem, in diesem Lufteinlass integriert, könnte man eigentlich sagen.
Genau.
Finde ich cool. Ich finde es gut, dass die so versteckt sind.
Ja.
Und ich finde es auch relativ einfach, das zu bedienen. Also es ist in meinen Augen gut gelöst.
Ich finde es auch intuitiv. Das ist auch so, also selbst wenn man jetzt noch nie so ein Auto irgendwie gesehen hat, also ich würde da als erstes hingreifen.
Ja, genau.
Bei so einer Tür.
Richtig, weil du siehst ja offensichtlich, ganz normal an der Tür ist er definitiv nicht. Das heißt, es muss eigentlich da sein.
Ja.
Und da ist er nun auch. Da erinnere ich mich noch so ein bisschen an den MB4 12C von damals.
Korrekt.
Da war es so mittel.
Ja, da haben sie sich gedacht, als das Auto rauskam, man könnte ja einfach so Sensorflächen unterhalb des Lufteinlasses machen. Also wirklich keinen haptischen Knopf oder Griff oder so. Wirklich nur eine Sensorfläche, über die du dann so drüber streichen solltest. Ja, also ich sag mal so, ich habe so ein Auto auch mal getestet. Das funktioniert so in 50% der Fälle.
Ja, erinnerst du dich tatsächlich noch dran damals, 2010, wie wir nach Hamburg gefahren sind und uns den angeschaut haben?
Diesen Orangen?
Ja.
Ja.
Fällt mir gerade so ein, wo du das sagst. Und da war der ja brandneu, da konnten wir uns den schon anschauen. Und da war ja auch dieser Verkäufer da und wollte uns dann zeigen, das mit der Tür, das hat halt nicht geklappt. Das war so dieser Klassiker, wirklich, ich weiß nicht, bestimmt 5-6 Mal probiert, bis dann irgendwann Klick gemacht hat und dann ging die Tür hoch und da hat man schon gedacht, Idee vielleicht ganz witzig, aber Ausführung schwierig.
Ja, war da nicht ganz so gut. Man muss sagen, sie haben dann später das auch selber gemerkt, haben dann nachgebessert, da wurden so kleine Druckknöpfe da eingeführt. Wie gesagt, funktioniert auch einfach besser und dadurch, dass sie eh versteckt angebracht sind, ist es egal, ja. Also nette Idee mit diesem Sensor, war dann einfach noch nicht ganz ausgereift und ist ja auch scheinbar bis heute zumindest jetzt nicht so lohnenswert, dass man denkt, man macht es dann bei den neueren Modellen.
Ja. Aber gehen wir wieder zurück zum 27S. Wir hatten ja eben gerade gesagt schon, der hat sehr große Schmetterlingstüren und ich muss wirklich sagen, sobald ein Auto solche Türen hat, das macht was mit einem, oder? Mhm. Ich finde, das hat direkt so ein Supercar-Feeling. Automatisch nur durch die Türen. Du musst nicht fahren, nix. Du machst die Tür auf und denkst, jo, das ist was Krasses.
Aha.
Oder?
Absolut. Ich bin ja ein Riesenfreund von Flügeltüren, Schmetterlingstüren, allen möglichen Türen, die nach oben öffnen. Ich finde immer, das hat einfach schon mal so einen übelsten Style. Übrigens auch nicht Supersportwagen, die es haben, ne? Toyota Sera.
Ja, stimmt.
Hat auch so Schmetterlingstüren.
Ja.
Absolutes. Eigentlich nicht besonderes Auto so. Natürlich ist es schon besonders, weil es das nie in Europa gab. Aber durch diese Türen denkst du direkt, Alter, Rennwagen.
Und euer Testauto damals doch, ne? Der Fiat 500.
Ja, genau.
Mit den Flügeltüren. Da hat es auch direkt das Feeling, ne?
Das war auch krass, ja. Wir hatten mal, jetzt muss ich das kurz erzählen, weil sonst ist die Anekdote nur halb so witzig. Wir hatten mal bei Autobild ein Fiat 500 Dauertestwagen. Also das neue Modell damals und als ich ein Praktikum damals bei Autobild gemacht habe, also noch bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, sollte ich irgendwo mit diesem Auto hinfahren, ich weiß nicht mehr wohin. Und ich weiß noch, dass mir dann der damalige Testfahrenkoordinator gesagt hat, ja, dann nimm hier den Fiat 500, der steht unten in der Tiefgarage. Und dann bin ich also runtergegangen, ihr müsst euch jetzt vorstellen, irgendwie war ich da ganz frisch, habe da als Praktikant angefangen, bist natürlich eh auch aufgeregt, willst ja auch nichts verkehrt machen. So, dann stand der in der Tiefgarage relativ eng neben einem anderen Auto. Ich gehe hin, schließe den auf, mach die Tür auf. Denk schon so, okay, geht ja gar nicht weit auf. aber auch, weil da noch ein anderes Auto steht. Hab mich wirklich durch so einen engen Schlitz dann so rein, so tsch, und guck dann auf das Scharnier und denk so, was ist das denn? Sieht ja mega strange aus, so. Ja, und denk so, das kann ja nicht sein, der hat ja wohl keine Flügeltüren. Ja, der hatte so nachgerüstete LSD-Doors, die so nach oben aufgingen. Ansonsten war das Ding komplett serienmäßig. Weißt,
mit dem Biest hast du mich doch damals mal abgeholt. Alter. Ja. Das weiß ich doch. Also, egal, wo wir hingefahren sind, sind wir direkt auch durch diesen Spalt ausgestiegen, weil wir nicht die Türen hochschieben wollten. Ich dachte, oh Gott.
Ja, also das war jetzt nicht unbedingt so dieses Flair, was wir gerade beschrieben haben, dass man
aber direkt, nah dran.
Das, ja, klar, auch ist ja auch ein rotes, italienisches, sportliches Auto gewesen.
Mit Flügeltüren, so. Mit
Flügeltüren.
Fühlt man sich direkt wohl.
War halt beim 27S jetzt schon ein bisschen geiler.
Ticken, ja. Und man kam auch etwas besser rein.
Das stimmt. Man muss jetzt auch noch sagen, das finde ich jetzt ja wieder so, das ist eigentlich total widersprüchlich und deshalb gefällt es mir wahrscheinlich auch so gut. Das Auto hat Schmetterlingstüren mit Softclose. Mhm. Softclose ist für mich ja so ein Feature, wo ich sage, das haben halt so Luxusautos. Aber dann hat es halt so einen Leichtbau-Supersportwagen. Aber ich habe mal mit den McLaren-Verantwortlichen damals gesprochen, dass der Hintergedanke ist, dass man oftmals halt nicht genügend Kraft aufwendet, um die Tür wirklich runterzuziehen. So. Und deshalb haben sie Softclose eingebaut. Das heißt, selbst wenn du die nicht amtlich, sage ich mal, schließt, zieht sie sich noch ran.
Mhm. Finde ich mega gut durchdacht. Also ich finde das richtig schön, dass daran gedacht wurde. Und trotzdem haben die ja so ein gutes Gewicht erreicht. Da kommen wir ja später noch zu.
Ja.
Aber es ist konsequenter Leichtbau, trotzdem aber nicht an solchen Sachen gespart, um dann irgendwie am Ende dann ein bisschen Komfort einzubüßen. Ne?
Das stimmt, ja. Was sagst du denn jetzt? Du bist ja groß gewachsen, sportlich. Gut, dass du lachst. Ich habe gar nichts gesagt.
Nee, einfach so.
Ja, okay. Gut drauf. Was sagst du denn zum Einstieg? Weil das ist ja oft auch so ein Mythos, sage ich jetzt mal, dass man sagt, ja, Flügeltüren, Schmetterlingstüren, was auch immer, geil, sieht cool aus, aber kommst ja nicht richtig rein und raus. Was sagst du denn jetzt beim 27S?
Also ich muss sagen, Schmetterlingstüren allgemein sind ja schon mal ein bisschen einfacher als Flügeltüren, definitiv. Bei dem fand ich es extrem einfach. Ich fand, der hat wirklich einen sehr schmalen Schweller gehabt. Das fand ich schon überraschend schmal, weil ja auch wirklich eine Menge vom Schweller noch an der Tür ist, wenn du die aufmachst. Und dann kommt ja noch dazu, dass du ja oben diese, ich muss da mal an den Ford GT denken, diese Ausschnitte in der Tür, ich weiß nicht, wie man die nennen möchte, die oben noch einen Teil vom Dach mitnehmen. Dadurch, dass das auch weggeht, konnte ich wirklich komplett entspannt. Einfach, man geht quasi ins Auto rein, eigentlich stumpf gesagt, ja. Und lässt sich dann so ein bisschen reinfallen. Also ich hatte da absolut gar keine Probleme mit.
Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil, wie gesagt, es gibt ja diesen Mythos und ich finde, gerade so ein Beispiel ist jetzt der 27S eigentlich perfekt. Das Auto ist wirklich eigentlich das einfache einzusteigen als in viele normale Supersportwagen, sage ich jetzt mal, weil ich finde, der größte Vorteil ist wirklich, dass so viel vom Schweller ja an der Tür ist und mit öffnet und du siehst ja richtig dieses Carbon-Monocoque beim Einsteigen. Du siehst ja schon so, dass das so nach vorne weggeht und also ich finde wirklich, der Einstieg ist extrem einfach.
Ja, vorausgesetzt, der Wagen steht frei.
Ja, klar.
In der engen Parklücke sieht das natürlich wieder ganz anders aus, ne?
Da kann ich ja auch noch eine witzige Anekdote erzählen, ebenfalls aus der Autobild-Tiefgarage. Wir hatten nämlich mal, das ist auch schon einige Jahre her, haben wir so eine Geschichte gemacht. Da hatten wir tatsächlich einen MP4-12C, einen 650S und einen 27S für eine Geschichte da. Und ich durfte dann den 650S in die Tiefgarage fahren. Und meine Kollegen waren vor mir in der Tiefgarage, übrigens ein Rechtslenker. War schon, ich habe schon echt Blut und Wasser geschwitzt
beim Reinfahren. Ich wollte sagen, das ist echt eine geile Aufgabe. Ich kenne ja auch die Tiefgarage.
Ja, genau. Das war, hat nicht so gebockt. So. Und dann war nur noch eine Lücke frei. Also ich musste diese Lücke nehmen. So. Wir hatten da halt zugewiesene Parkplätze. Die war ultra eng. Ich habe das Auto halt da reinbekommen. Ja. Und dann war es natürlich, wie kommst du dann raus? Die Tür schwingt ja ordentlich weit nach oben. So, dann habe ich halt noch einen Kollegen angerufen und gesagt, ey, du musst hier die Tür festhalten, damit ich mich da irgendwie so rausschälen kann. Und ich sag mal so, also wenn man da irgendwie wirklich nicht ganz so gelenkig ist, ich glaube, ich hätte dann das Auto da nicht reinfahren können. Ja, also wichtiger Punkt, du hast recht, natürlich braucht man ein bisschen Platz ums Auto. Wenn die Tür aber ganz öffnet, dann ist es wirklich sehr entspannt.
Absolut.
Wow, ich glaube, so lange haben wir noch nie über Türen und Einstieg bei irgendeinem Auto gesprochen hier im Podcast.
Das stimmt, aber man muss ja auch dazu sagen, wir hatten ja auch noch kein einziges Auto mit Schmetterlingstüren.
Siehste, das erste Mal hier im Podcast in Folge 37, dass die Türen mal nach oben aufgehen.
Ja, oder wirklich mal Zeit, ne?
Allerdings. So, und jetzt steigen wir also ein, sitzen drin und ich weiß ja nicht, wie es dir ging. Wenn man jetzt noch nie in einem McLaren gesessen hat, ne? Adam, wirkt doch alles komplett besonders, oder nicht? Also so wie in keinem anderen Auto, was ja daran liegt, dass eben ja auch nichts von irgendeinem Großserienauto, irgendein Schalter oder irgendwas übernommen wurde, sondern alles eine Eigenentwicklung ist.
Ja, das stimmt. Also ich saß tatsächlich schon in verschiedenen McLaren, daher kannte ich das, sag ich mal, aber es ist wirklich so, dass eigentlich jede Taste eigenständig irgendwie ist, ne?
Ja, also man muss sich wirklich immer erstmal so ein bisschen erstmal zurechtfinden, selbst ich, der schon ein paar McLaren halt mal gefahren ist, aber es ist trotzdem immer so, dass man sich das Gehirn auch mal kurz wieder darauf einstellen muss und sagen muss, ah ja, okay, warte mal, bei McLaren sind die Details alle ein bisschen anders, da kommen wir gleich nochmal drauf. Für mich ist immer so nochmal sehr bemerkenswert, der Innenraum ist für so einen Supersportwagen extrem hell.
Mhm.
Also absolut untypisch. Eigentlich sind das ja oft so dunkle Alcantara-Höhlen, sage ich jetzt mal. Denken wir mal so an Lambos. Das ist für mich immer so das Paradebeispiel. Da wirkt es immer so, also wenn du da Klaustrophobie hast, schwierig.
Ja.
So. 27S, obwohl der auch ultra flach ist, wie wir schon besprochen haben, ganz anderes Gefühl. Ja. Mega hell.
Ja, durch diese schmalen Säulen, die du ja vorhin schon angesprochen hattest beim Design und dann diese riesengroßen Glasflächen, sitzt du wirklich wie in so einer Kuppel da irgendwie drin. Und das, obwohl unser ja nicht mal die Glaseinsätze in den Türen oben hatte, ne, im Dach.
Genau.
Muss man dazu sagen, die gab es ja auch noch bei dem damals.
Gorilla-Glas,
da genau.
Waren sie damals ganz stolz, dass das irgendwie nicht brechen kann.
Genau, richtig. Dann ist es ja wahrscheinlich noch mal luftiger, aber auch so schon fand ich es wirklich, also extrem hell und freundlich da drin irgendwie.
Ja, genau. Und das für so ein flaches Auto in dieser Klasse. Und da kommt auch schon gleich, das ist zwar eigentlich streng genommen, naja, geht so ein bisschen beide Kapitel über. Ich finde auch, das Auto hat eine wirklich gute Übersicht für einen Supersportwagen.
Komplett, ja. Sehr gut einzuschätzen.
Das ist wirklich sehr, sehr krass, finde ich. Das hat so in diesem, so dieses Gefühl gibt mir eigentlich nur McLaren. Und dann kommen wir mal zu der Bedienung. Und dieses Gefühl gibt mir auch nur McLaren. Denn die Bedienung von so einem Auto ist, ich sag mal vorsichtig, nicht immer gleich klar.
Ja, ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal, ne?
Ich muss noch dran denken, als wir losgefahren sind bei JB Motors vom Hof und du deinen Sitz einstellen wolltest.
Ja, das stimmt. Ich habe sogar extra noch, das kann ich eigentlich noch in die Story reinpacken, habe ich extra das nochmal fotografiert, einfach um mir selber anzugucken, okay, wie sind diese Tasten jetzt angeordnet? Meistens ist es ja eigentlich so, du hast ganz normal vor, zurück, oben, unten.
Mhm.
Oder du hast halt eine Art Sitz nachgeformt dann am Sitz dran, sodass du da einfach mit den Händen hingehst und sagst, ah ja, so. Ich bin in alle Richtungen gefahren, aber nicht dahin, wo ich wollte. Die ganze Zeit gedacht, Junge, was mache ich denn hier? Die ganze Zeit dran rum. Dazu muss man sagen, die Sitzkonsole, das war auch nicht so richtig fest alles. Also hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass ich gleich einfach das ganze Ding abreiße. Ich habe gedacht, Junge, hä? Und gefühlt hast du auch auf die gleiche Taste nochmal gedrückt, dann hat die wieder was anderes gemacht. Ich dachte, was passiert hier eigentlich gerade? Ich war völlig überfordert.
Ja, das hat man gemerkt. Ich hab's auf jeden Fall, ich fand's sehr witzig, darüber zu gucken. Du kannst, hä? Jetzt wieder nach vorne. Ich will nach hinten. Was ist das? Jetzt nach oben. Und dann ja das Gleiche, als wir gewechselt haben. Und du musst ja naturgemäß ein Stück weiter hinten sitzen. Dann meinte du, ich glaube, ich bin schon ganz hinten. Ich sag, na, ich glaube nicht. Ja, wie denn? Jetzt fahre ich nach vorne. Was ist das denn? Ja.
Es macht wirklich absolut gar keinen Sinn. Gefühlt musst du dafür studiert haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht verstanden.
Ja.
Also irgendwann habe ich es hinbekommen, aber ich kann nicht sagen, wie. Es war dann irgendwann. Saß ich so und dachte, jetzt machst du einmal nichts mehr. So sitzt du gut.
Ja. Ja, also das ist übrigens nicht das Einzige, was irgendwie ja ein bisschen kompliziert ist. Dabei muss man ja eigentlich sagen, auch wenn man jetzt so einfach in das Auto hineinschaut, das Cockpit an und für sich ist ja relativ reduziert. Es gibt gar nicht so mega viel Schnickschnack. Wir haben ein Display in der Mitte, das ist so vertikal. Daneben noch mal so ein paar Bedieneinheiten, auch für Fahrmodi, die werden per Drehschalter gewählt. Aber es ist gar nicht so viel los und trotzdem findet man sich nicht so schnell zurecht. Und
das finde ich echt bemerkenswert.
Ja.
Also das kann nicht jeder wirklich mit so wenig Tasten trotzdem Verwirrung stiften. Also,
die Briten.
Ja.
Die Briten.
Das können sie.
Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen so. Ich meine, immerhin findet man sehr schnell den Startknopf, denn der ist in der Mitte der Mittelkonsole unterhalb des Displays. Ich finde, das ist so, da guckt man direkt hin. Das finde ich ja übrigens beim Senna ziemlich geil.
Im Dach, ne?
Genau, oben, dann startest du ja im Dach und da öffnest du ja auch die Türen.
Mhm.
So, das ist dann wieder so dieses Jet-Ding.
Aber das schon, wenn du es nicht weißt, dann wahrscheinlich nicht so einfach zu finden, würde ich jetzt behaupten, weil ich glaube, da guckst du nicht erstmal hin.
Da gab es ja irgendwie auch schon so Reels, wo Leute halt so Unbeteiligte in das Auto gesetzt haben und gesagt haben, irgendwie, du hast jetzt eine Minute Zeit, um die Türen zu öffnen. teilweise sind die echt daran gescheitert.
Ja, so. Aber ich stelle mir auch so ein Valet vor irgendwo oder sowas, beim Hotel, der vielleicht jetzt noch nicht in so einem saß, der wahrscheinlich erstmal komplett überfordert ist.
Ja. Ah, fies. Ja, also das ist auf jeden Fall beim 27S überhaupt kein Problem, findet man sofort. Und dann ist für mich wirklich richtig, richtig geil das Jet-Cockpit.
Mhm.
Also, was meine ich damit? Es gibt ein digitales Kombi-Instrument, logischerweise hinterm Lenkrad. Das ist jetzt an und für sich nicht so spektakulär. Also, wir haben hier nichts mit analogen Instrumenten oder so. Und dieses Kombi-Instrument, das kann man per Knopfdruck links neben dem Lenkrad so umklappen. Dann klappt das nach vorne und fährt nach hinten weg. Und dann ist wirklich nur noch so eine ganz schmale Anzeige, so eine ganz reduzierte Anzeige mit den allernötigsten Infos vorhanden, sodass du quasi den Blick frei hast auf die Straße.
Mhm.
Finde ich mega geil. Mhm. Also erstmal finde ich ein mega geiles Feature so. Du kannst dieses ganze Kombi-Instrument so umklappen. Funktioniert übrigens auch, wenn du den Track-Modus wählst, automatisch. Und es sieht einfach krass aus. Ich finde, wenn du dann da drauf guckst, hast du halt nur noch Geschwindigkeit, Gang. Finde ich ultra geil.
Mhm. Du wirst jetzt überrascht sein.
Mhm.
Ich finde es tatsächlich auch ziemlich geil.
Ui, ich hätte jetzt gedacht, Klimbim, Spielerei.
Ich weiß, also normalerweise bin ich auch kein Freund von so einem Hack-Mack und denke mir immer so, braucht niemand. Aber das finde ich vom Grundgedanken einfach echt eine coole Sache. Ich meine, diese ganzen digitalen Kombi-Instrumente haben ja sowieso jetzt alle inzwischen.
Mhm.
Hat er dann ja auch. Und trotzdem, wenn du sagst, ich möchte aber jetzt wirklich nur das Wesentliche und ich konzentriere mich aufs Fahren, machst es weg, hast die wesentlichen Infos da, nichts lenkt dich ab, kein Mäusekino, kein sonst irgendwas. Mega. Also das finde ich echt wirklich richtig cool gelöst.
Und wenn du überlegst, das auch schon 2017,
ja,
ne? Auch
genau.
Krass. So.
Und ich finde es irgendwie überraschend, dass noch niemand kopiert hat.
Ja, das stimmt. Und noch überraschender, dass auch McLaren nicht dran festgehalten hat. Ne?
Ja, das stimmt, ja.
Beim 57S, weshalb auch immer, also falls jemand hier von McLaren zuhört und uns das erklären kann, bitte, das wäre wirklich mal interessant zu wissen, beim 57S haben sie es eingespart.
Ja.
Gibt's nicht mehr.
Verstehe ich auch nicht. Vor allem, es haben ja wirklich eigentlich auch viele gefeiert. Also ich habe nie jetzt irgendwas Negatives darüber gelesen. Und es hat ja auch immer funktioniert.
Ich würde
sagen, jetzt nicht irgendwie so ein typisches Teil gewesen, was ja bei McLaren war. Jetzt auch nicht komplett überraschend wäre. Und man sagt, okay, bei jedem Dritten funktioniert das nicht. Eigentlich klappt das. Also deswegen finde ich es auch sehr komisch, dass man das dann wegrationalisiert.
Ja, also das ist wirklich schade. Von daher, 27S hat es noch. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil.
Mhm.
Das Lenkrad davor finde ich für so einen Supersportwagen, der sonst relativ futuristisch daherkommt, fast schon klassisch. Es ist unten ganz leicht abgeflacht, aber keine Knöpfe am Lenkrad. Das wäre ja schon immer gut. Außerdem Alcantara rundherum und noch so relativ großflächige Carbon-Einsätze. Finde ich eigentlich ein schönes Lenkrad.
Ja, ich finde es nicht ganz so. Ich mag halt diese riesengroße Carbon-Spange irgendwie nicht ganz so gern, dass sie da oben noch einmal mit rumgeht. Ich finde, unten hätte gereicht, wenn es nur dieses V, sag ich mal, gewesen wäre. Und man muss dazu sagen, die Spaltmaße von diesem Carbon waren auch echt wild, ne? Also wenn du wirklich als Beifahrer da saß, hast du einfach komplett da reingeguckt. Du hast gesagt, aha, hier, Airbag, Lenksäule. Also ganz so extrem vielleicht nicht, aber du konntest auf jeden Fall wirklich gut dazwischen gucken. Ich, ja. Hätte man das weggelassen, hättest du es von der Seite ja nicht gesehen.
Ja, wie gesagt, da bin ich nicht so kritisch. Vielleicht bin ich da aber auch einfach
abgestumpft.
Nee, ich glaube immer, ich vergleiche das dann eher mit modernen Lenkrädern und das ist ja für mich oftmals der Graus, ne? Mhm. 1 Million Knöpfe in 27 Richtungen abgeflacht, Touchfläche hier, so und so, kleinen Völkerball als Pralltopf und sowas.
Wieder der Völkerball,
also
der
das,
eigentlich nicht klein ist.
Das finde ich ja wirklich, also da finde ich, ist das wirklich, ich bin froh, wenn in so einem, ich finde für mich, da bin ich mal wirklich extrem altmodisch, in so einem Supersportwagen keine Knöpfe ans Lenkrad. Das ist einfach, ich finde das geil.
Ja, wie gesagt, also ich rede ja nicht über die fehlenden Knöpfe, ich rede einfach über diese Carbonspange, die nicht richtig sitzt. Ja. Und wir hatten ja nun mal, wenn du jetzt an die letzte Folge zurückdenkst, vom BMW M340D, der einen Bruchteil von dem hier kostet, wo du übers Leder da abgezogen hast.
Ja.
Aber bei dem Preis jetzt eine sitzende Lenkradspange konnten wir jetzt nicht erwarten, oder?
Ja, gut. Das ist ein britisches Auto.
Okay.
Das ist so wie ein italienisches Auto. Das ist Charakter, Flair, das gehört dazu. Ah. Beim deutschen Auto, erwartet man, da muss alles 110% sitzen.
Ah, okay.
Weiß ich nicht. Solchen Autos, denen verzeiht man das. Die haben ihre Eigenheiten, die funktionieren dann auch vielleicht nicht immer. Aber dann, das weißt du, wenn du so ein Auto kaufst.
Oh.
Wenn du ein funktionierendes Auto haben willst, dann kaufst du dir so ein deutsches Auto.
Ja, ja, genau.
So. Das musst du mit einkalkulieren bei so einem Auto.
Wenn du das sagst, alles klar.
Was sagst du denn zu den Sitzen?
Optisch muss ich sagen, finde ich die Sitze an sich eigentlich gut. Ich muss aber sagen, dass ich das Muster nicht ganz so schön fand bei dem von uns.
Mhm.
Die gelben Akzente an sich haben mega gut gepasst. Aber also ich fand,
schwarze Sitze, gelbe Akzente.
Genau, stimmt, Entschuldigung. Schwarze, also eigentlich größtenteils Alcantara, die Wangen so ein bisschen in Leder noch und dann so gelbe Nähte. Finde ich an den Seiten auch alles cool, aber in der Mitte ist nochmal so ein Muster. Ja, wie will man das beschreiben? Sieht so ein bisschen aus wie, wie so ein Federballschläger. Einmal nach oben und einmal nach unten.
Mhm.
In gelb halt, also relativ dick. Das finde ich nicht so schön, das Muster, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt nicht so, obwohl ich das Gelb an sich echt stimmig finde da drin.
Ja, ich glaube, das ist Teil der Launch Edition gewesen, dieses Gelbe.
Glaube ich auch, ja.
So bin ich bei dir. Ich finde jetzt auch, obwohl ich ja Gelb eigentlich mag, ja, hätte man auch weglassen können. Aber was sagst du denn eigentlich zu dem Sitz an sich? Wie hast du da drin so gesessen? Also wie würdest du den Sitz überhaupt beschreiben?
Ja, es ist kein Schalensitz, es ist aber auch kein Komfortsitz. Ich würde sagen, das ist so ein Mittelding aus allem. Aber ich muss sagen, ich fand ihn sehr bequem. Also ich finde, man saß wirklich gut drin. Ich finde auch, dass man trotzdem sicher drin saß, obwohl er eher ein bisschen weicher war, fand ich vom Gefühl. Aber trotzdem hattest du echt mehr als ausreichend Seiten halt. Also es war nicht so das Gefühl, dass du auf so einem Stuhl sitzt und da irgendwie die ganze Zeit durchs Auto fliegst da quasi, wenn du mal eine Kurve ein bisschen schneller fährst. Also von der Funktionsweise, bis auf die Einstellung natürlich, aber ich sag mal vom Sitzen an sich, wenn man dann die Position gefunden hat, fand ich sehr gut.
Ja. Muss ich auch sagen. Ich finde nämlich auf Bildern, das ist mir jetzt noch mal extrem aufgefallen, als ich jetzt auch die Bilder hier für den für Instagram fertig gemacht habe, der sieht wirklich, also ich würde sagen, das ist maximal ein Sportsitz so, der sieht nicht so aus, als hätte der irgendwie viel Seiten halt. Ne? Ich finde, für so ein krasses Auto hätte ich gedacht, dass die irgendwie die Seitenwangen ein bisschen höher ziehen oder so. Aber wenn du drin sitzt, denkst du, das ist wirklich ein guter Sitz, so ziemlich sportlich. Von daher, da ist so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen dem, wie er aussieht und wie er sich anfühlt. Ich war ganz positiv angetan so und muss auch sagen, die Sitzposition auch wirklich angenehm tief.
Mhm.
Sehr gut für mich so. Ich hatte auch mit meinen 1,83 gut Platz. Wie war es bei dir?
Kopfreit war tatsächlich ein Ticken zu knapp, finde ich, für meinen Geschmack. Es war nicht, dass ich oben dran war. Also ich musste jetzt nicht leicht geduckt sitzen.
Mhm.
Man hatte ja das Gefühl, dass man sehr weit unten sitzt. Das hat auch gepasst. Aber trotzdem oben, das Dach kam mir persönlich schon ein bisschen zu nah.
Ja.
So, also ich bin 1,90, ne, für die, die es noch nicht wissen. Ich würde gerne mal wissen, wie das ist mit diesen Glaseinsätzen.
Mhm.
Weil das sieht da so aus, als wenn das so ein bisschen ausgeformt ist. Ich kann mir vorstellen, dass das schon reichen würde, dass ich da wirklich perfekt drin sitzen würde.
Ja. Oder die Vollschalensitze aus dem Senna, ne?
Ja, aber ich finde, die sehen schon einfach krank unbequem aus.
Man muss ja dazu sagen, also es mit dem Senna wurden wirklich so, das sind wirklich mal Vollschalensitze, so richtige Carbon-Hocker, wo man auch, eigentlich ist es eine Carbon-Schale, wo die so ganz kleine Pads drauf gemacht haben.
Mhm.
Die gab es für den 27S nie, wurden nämlich erst mit dem Senna eingeführt, anschließend gab es die dann auch in den LT-Modellen, aber die gibt es auch für den 57S.
Mhm.
Und JB Motors hat aktuell auch einen 57S da mit eben diesen Sitzen. Und da konnten wir uns noch mal ganz kurz reinsetzen. Man muss sagen, also Einstieg, ich bin wirklich sehr hart im Nehmen, aber der Einstieg ist schon heftig. Du musst da wirklich die Wange an der Seite, die ist brutal hoch.
Mhm.
So, und das ist halt einfach hartes Carbon, ne? Da kannst du auch nicht irgendwie so rüberrutschen.
Nee.
Aber wenn du da drin sitzt, also wir sind das Auto ja keinen Meter gefahren, den 57S, da dachtest du direkt, Alter, das ist aber hier richtig ernst.
Ja, es ist schon sehr krass, aber ich muss sagen, ich finde, das passt nicht zu diesem Auto. Ich finde, wenn du jetzt irgendwas wirklich so eine Hardcore-Strecken-Ding da irgendwie hast, wo du sagst, du fährst wirklich nur auf dem Track, gerne, okay. Aber wenn du doch im Alltag damit fahren willst, das, was wir am Anfang so hoch gelobt haben, diesen geilen Einstieg, den hast du halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, im Alltag wird einem das schon echt krass auf den Sack gehen irgendwann.
Ja, glaube ich auch. Ich würde sie trotzdem nehmen.
Einfach für den Look. Haben wir fast gedacht.
Das sieht einfach zu geil aus in den Sitzen. Ich gucke auch immer mal wieder nach 600 LT. Das ist so der günstigste Wagen, wo man die Sitze drin kriegt, weil ich finde die Sitze einfach krank. Ich habe letztens irgendwann mal gesehen, da hatte einer die in seinen M2 eingebaut. Hast du das auch gesehen?
Nee.
Ja, irgendwo in UK hat jemand einen BMW M2 genommen und hat scheinbar irgendwoher die Sitze bekommen.
Mhm.
Wild.
Aber es waren nicht diese Podium von Ricardo.
Nein, das sind richtige Senna-Sitze
gewesen. Okay, weil die sind ja sehr ähnlich, weißt du, auch mit diesen Pads da und sowas. Deswegen, also.
Nee, das waren richtige Senna-Sitze. Okay. Also übelst geil.
Aha.
Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, wenn man da häufiger mit fährt und das Auto nicht irgendwie nur zweimal im Jahr rausholt, dann sind die Sitze, die unser Auto hat, auf jeden Fall die bessere Wahl.
Mhm.
Ansonsten können wir noch berichten, links unten im Fußraum, da war auch eine Plakette, auf der Launch Edition steht. Das ist eben dann der Hinweis, dass es sich um ein frühes Modell handelt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jetzt noch so einzelne Punkte hast, die du gerne hervorheben möchtest.
Nee, eigentlich nur, wo du gerade unten links bist, nochmal den Fußraum. Mhm. Den fand ich tatsächlich überraschend schmal. Mhm. Also gerade auf der Fahrerseite halt. Ja. Da war doch nicht so viel Platz zwischen den Pedalen. Also da war ich schon so ein bisschen, hab ich schon gedacht, da hätte man noch schmalere Schuhe eigentlich anhaben müssen.
Ja, das ist sehr wahrscheinlich wieder auf das Carbon-Monocoque zurückzuführen, dass da eben das Rathaus so weit reinragt. Das war jetzt für mich kein Problem. Mit Schuhgröße 44 kam ich da gut klar. Aber es ist natürlich schon auffallend anders als bei normalen Autos in Anführungsstrichen.
Ja.
Was mich aber jetzt nochmal interessieren würde, du hast jetzt gerade das eben schon mal so ein bisschen vorweggenommen, deshalb habe ich das eigentlich versucht, da nicht ganz so aufzunehmen. Was sagst du denn jetzt eigentlich zur Qualität des Innenraums? Also Verarbeitung und Materialauswahl. Das würde mich ja nochmal interessieren.
Also Materialauswahl fand ich ganz gut, diesen Mix aus Alcantara und Leder. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, war schon relativ viel im Auto, was du so, wenn du es angefasst hast, hast du gedacht, oh, darfst auch nicht zu oft anfassen. Also es hat sich schon vieles relativ locker und ein bisschen klapprig, sag ich mal, angefühlt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe da nochmal zurück überlegt, der 488 kam ja aus der gleichen Zeit, ne?
Mhm. Ja, ist, ich glaube 2015 auf den Markt gekommen, aber wurden auf jeden Fall.
Also ich meine, wurden zeitgleich gebaut, genau. Nicht, ja. Kam nicht gleichzeitig auf den Markt, das meine ich nicht, aber zeitgleich gebaut. Und damit waren wir ja damals auch mal unterwegs. Mhm. Und der war jetzt auch nicht wirklich besser, muss man ganz ehrlich sagen. Da war es eher so optisch teilweise vom Leder und so, dass du gedacht hast, ui, was ist denn hier passiert? Bei McLaren würde ich sagen, waren es eher so die Blenden, teilweise die Kunststoffteile und sowas, wo du gedacht hast, ja, die halten jetzt, denke ich mal, keine 100.000 Kilometer.
Ja, okay. Ja, das war mir nochmal wichtig, das hervorzuheben, weil ich finde oftmals auch, dass so in der Allgemeinwahrnehmung ja schon McLaren hin und wieder auch echt vielleicht nicht ganz korrekt dargestellt wird. Es wird schon viel darüber geredet, dass die irgendwie ja Zuverlässigkeitsprobleme haben, Verarbeitung nicht so ist und so weiter. Und ich muss sagen, ich finde, verglichen mit noch einem MP4 oder auch einem 650S, ist der 720S meiner Meinung nach wirklich deutlich besser geworden. Also da haben sie wirklich einen riesen Schritt gemacht. Ich fand diesen MP4, den ich damals gefahren bin, der wirkte wirklich noch so fast wie so ein Kit-Car. Wie so echt an gewissen Punkten ziemlich zusammengedengelt so. Mhm. Hat auch nicht wirklich alles funktioniert. Und da haben sie, finde ich, mit dem 720S in relativ kurzer Zeit ja schon einen großen Schritt gemacht. Und man darf jetzt ja nicht vergessen, das war ja noch ein früher 720S. Ne? Mhm. Über die Bauzeit ist daher sicherlich auch noch mal hier und da vielleicht ein bisschen nachgebessert worden. Also ich muss sagen, da haben sie das eigentlich ganz ordentlich gemacht. Klar, es gibt auch wirklich Punkte, das Infotainment, das ist absoluter Murks. Mhm. Also das versteht auch kein Mensch und sowas. Und es gibt auch einfach so Bediensachen, haben wir eben auch schon mal angerissen. Den Lift zum Beispiel über einen Lenkstockhebel, aber dann irgendwie zu dir hinziehen, hoch. Also nicht wirklich intuitiv, ne? Sind mhm. alles so Dinge, da musst du selbst, wenn du weißt, wo es ist, erstmal überlegen, wie genau war das jetzt noch. Aber das sind, finde ich, Kleinigkeiten. Und dann darf man, wie gesagt, auch nicht vergessen, die haben halt nichts, irgendwie so einen Baukasten, aus dem die sich bedienen können, so wie jetzt Lambo oder sowas. Die müssen halt alles selber engineeren und eben auch entwickeln und bauen. Von daher finde ich, da haben sie in relativ kurzer Zeit eigentlich einen ganz guten Schritt gemacht. Und das war mir jetzt einfach vielleicht nochmal wichtig für Leute, die vielleicht bisher auch hin und wieder mal Negatives über McLaren gehört haben. Es ist nicht alles so schlecht, wie man oft hört.
Also gebe ich dir bedingt recht, was die Qualität angeht, also die Haptik und so weiter angeht, gebe ich dir recht, es ist ja auf jeden Fall schon mal besser geworden, keine Frage. Und mit Sicherheit auch über die letzten Jahre noch mal besser geworden. Was man auch nicht vergessen darf zu erwähnen, unser Fahrzeug ist ein Unfallwagen. Der hatte mal einen Unfall. Das heißt, man weiß nicht, was wirklich auch mal im Innenraum vielleicht mal noch mal rausgekommen ist. Ob da ein Airbag geplatzt war oder was weiß ich was. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Aber ob da nicht mal irgendwas sowieso deswegen auch lose war und wieder rangemacht wurde. Das heißt, man kann es nicht 100% auf McLaren zurückführen. Aber, was du eben gesagt hast mit der Bedienung, und die müssen alle selber entwickeln, ja, okay, aber man kann auch einfach bei anderen Herstellern gucken, wie man es vielleicht vernünftig lösen kann. Also gerade, was dieses Intuitive angeht, ich finde wirklich, also teilweise komplett absurd. Also wer auf die Gedanken kommt, ist, warum macht man das jetzt so? Also gerade ein Detail, was wir auf jeden Fall im Fahrenkapitel noch besprechen werden, ich verstehe ich einfach nicht. Ich denke, man kann doch einfach bei anderen Herstellern gucken. Du musst es ja nicht exakt kopieren, aber zumindest, ich meine, Blinker funktioniert auch bei jedem gleich oder wie du Licht anmachst oder sowas in der Regel. Das ist ja auch alles irgendwo. Einer hat es das erste Mal gemacht und die anderen haben gesagt, ja, das macht Sinn, machen wir so. Hätte man ja auch dann einfach machen können.
Da verweise ich jetzt nochmal auf die britische Herkunft. Ja. Denk nochmal an so Autos wie TVR oder sowas. Die Briten haben es einfach in der Natur, die müssen es anders machen. Die können es nicht so machen wie alle. TVR hat nicht mal Türgriffe innen. Da musst du an so einem Drehknopf in der Mitte drehen, nach rechts oder nach links, um die Tür von innen zu öffnen.
Aber das macht ja Sinn. Ja.
So, also von daher, ich glaube, die haben sich oftmals vielleicht auch dann einfach gedacht, wir wollen noch ein Stück weit individuell sein, dass es dann in der Bedienung hier und da nach hinten losgegangen ist, ist vielleicht zu verkraften. Und man muss ja zumindest sagen, hier und da haben sie ja auch dann nachgebessert. Beispielsweise mit den Türgriffen. Haben sie ja selber gemerkt. Sensorflächen, vielleicht nix.
Ja, das stimmt, ja.
Jetzt können wir ganz zum Ende noch ganz kurz einen praxisnahen Fakt loswerden. Das Auto hat auch einen Kofferraum in der Front. Wir haben ja schon gesagt, Mittelmotor haben wir hier. Das heißt, wir haben vorne einen Kofferraum, der bietet ungefähr 150 Liter Volumen. Das ist so ziemlich genau 911 Niveau. Also in Ordnung für einen Supersportwagen, wie ich finde. Und es kommt ja noch hinzu, hinter den Sitzen, da wo diese Glaskuppel ist, die wir jetzt besprochen haben, da kann man auch noch mal was verstauen. Also für einen Roadtrip geht das Auto auf jeden Fall fit.
Würde ich auch sagen, definitiv.
So, und damit haben wir wirklich jetzt ziemlich viel über den Innenraum gesprochen. Hauptsächlich eigentlich über Einstieg und über Materialauswahl. Und jetzt wird es Zeit, über Fakten zu reden.
Technische Daten.
Also, der McLaren 27S hat einen 4 Liter V8 Biturbo. Kein Hybrid, einfach nur ein V8 Biturbo. Und ich habe dazu einen interessanten Fakt gelesen, wo ich noch versucht habe, ein bisschen weiter zu recherchieren, nicht wirklich weiter gekommen bin. Also falls das jemand von euch weiß, dann gerne her mit den Infos. Angeblich, und ich sage das wirklich hier in Anführungszeichen, geht dieser Motor in Grundzügen auf einen Nissan-Rennmotor aus den 90er Jahren zurück.
Das ist schon wirklich wild, ne?
Das ist auch ein Fakt, den habe ich gefühlt sonst noch nirgendwo gelesen. Und auch als ich den versucht habe, weiter zu recherchieren, hier und da kam mal sowas, wo jemand das einfach aufgenommen hat. Aber wirklich irgendwie fundierte Infos, no chance.
Nee, leider nicht. Weil das wäre echt mal spannend gewesen. Also was da wirklich jetzt übernommen wurde eventuell in der Entwicklung. Aber ja, werden wir wohl so jetzt nicht erfahren, außer jemand von euch weiß da genau Bescheid, ne?
Ja, also dann gerne her mit den Infos. Wir bleiben jetzt erstmal hier beim McLaren-Motor. Wie gesagt, 4 Liter V8 Biturbo und namensgebend hat er eben 720 PS und 770 Newtonmeter.
Genau, die liegen bei 5500 Umdrehungen an. Und der Vollständigkeit halber wollen wir natürlich euch auch den Motorcode mitteilen.
Du.
Wollen wir. Unbedingt. Und zwar, es ist der M840T. Kurz und knackig, so wie auch der Modellname, Motorcode auch kurz und knackig. Nicht wie bei Mercedes & Co. zum Beispiel.
Ja, siehst du mal. Also, das haben wir jetzt, die wichtigsten Fakten. Dann ist noch wichtig zu sagen, wir haben immer Hinterradantrieb, also nichts mit Allrad oder so. Und immer eine 7-Gang-Doppelkupplung.
Dann haben wir natürlich auch wie immer einen 0 auf 100 Wert für euch. Und zwar sind wir dabei 2,9 Sekunden. Und das mit Hinterradantrieb, ne? Muss man sich immer wieder vor Augen führen.
Schon heftig schnell.
Du hast, glaube ich, auch die 200er und 300er Werte, ne?
Genau. 0 auf 200, 7,8 Sekunden. 0 auf 300, 21,4 Sekunden. Und jetzt kommt was, das habe ich natürlich hier wieder von langer Hand vorbereitet. Einfach nur nochmal, um auch das nochmal in Relation zu setzen. 0 auf 200, 7,8 Sekunden. Ich habe nochmal rausgesucht, was ein 991 GT2 RS, also bis vor kurzem der stärkste Elfer überhaupt, jetzt gibt es ja den neuen Turbo S, was der 0 auf 200 braucht. 700 PS, auch Hinterradantrieb, auch Doppelkupplung. Was schätzt du?
8,9.
8,9? Mhm. Ja, da hast du ihn ein bisschen unterschätzt. 8,3 braucht er. Also eine halbe Sekunde. Klingt jetzt erstmal nicht viel. Ich habe jetzt aber auch noch mal rausgesucht, was ein brandneuer Lamborghini Temerario benötigt. Der hat 920 PS, drei Elektromotoren, Allradantrieb. Was schätzt du da?
Müsste ja eigentlich theoretisch schneller sein. Aber wenn du so schon fragst, keine Ahnung,
7,3. Also die Differenz nach oben wie nach unten ist eine halbe Sekunde. Und das fand ich jetzt noch mal interessant herauszuheben, weil wirklich im Jahr 2017 dieses Auto ohne elektrische Unterstützung so schnell ist schon wirklich bemerkenswert schnell.
Ja, absolut. Das ist wirklich sehr, sehr krass.
Also es ist wirklich eine Rakete. Und das liegt natürlich zum einen an der Leistung, klar, aber auch am Gewicht.
Genau. Und zwar haben wir wirklich ein Leergewicht, beziehungsweise ein Trockengewicht von 1283 Kilo. Das ist schon wirklich ein Fabelwert, ne? Das Gewicht auf 720 PS.
Ja, das ist echt, schon ordentlich. Das ist echt richtig leicht. Natürlich, wie gesagt, Trockengewichte. Da ist ja auch immer so, Italiener, Briten, die geben mir gerne Trockengewichte an, wohingegen die Deutschen meistens DIN-Gewicht angeben. Nichtsdestotrotz, 1283 Kilo, das liegt natürlich auch zum Großteil eben an diesem Carbon-Chassis.
Mhm. Und da müssen wir uns aber nochmal zurückerinnern ans Innenraumkapitel. Trotzdem Softclose an den Türen und so ein paar Annehmlichkeiten, sage ich mal.
Elektrisch einstellbare Sitze.
Genau.
Ja, das stimmt.
Und trotzdem so ein Gewicht. Also bei anderen Herstellern ist ja teilweise, um auf so ein Gewicht zu kommen, wird ja wirklich an allem eingespart.
Ja.
Sei es Haubendämpfer oder sonstiges, ne? Also.
Hier nicht.
Nee, das ist schon krass. Was wir eben noch vergessen haben, ist natürlich auch noch Topspeed. Den haben wir auch für euch.
Mhm.
Und zwar 341
km/h. Ja.
Oh, schon ein guter Wert.
Sehr guter Wert auf jeden Fall. Könnte sogar, ich gehe mal gerade im Kopf durch so, ihr wisst ja alles immer wie ein Quartett, müsste das schnellste Auto sein. Ich glaube, es ist schneller. Ich glaube, F8 ist mit 330 oder 340
hätte auch gesagt,
angegeben, aber nicht 341.
Könnte sein, ja.
Könnte das schnellste Auto, bei Achtung, Fahrspaß sein.
Uiuiuiui.
Ihr wisst ja, ich liebe so Superlative. Okay, und dann haben wir natürlich auch noch einen Neupreis für euch.
Genau, und zwar der Basispreis 2017, also aus dem Jahr, wo auch unser Auto stammt, lag bei 247.350 Euro. Wir haben leider keinen genauen Preis zu unserem Auto, aber da es eine Launch Edition ist, der ein paar Extras hat und so weiter, dürfte natürlich der Neupreis deutlich drüber gewesen sein. Wie Jan ja auch schon vorhin gesagt hat, wir hatten ja auch eine Special-Lackierung oder was war das noch?
Ja, Elite Paint.
Elite Paint, genau, richtig. Mhm. Der hat wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Geld gekostet und so weiter. Also, ich denke mal, da wird nochmal ein gutes Stück nochmal drauf gekommen sein.
Ja, und jetzt muss man aber fairerweise sagen, so ganz wertbeständig ist das Auto nicht.
Nee, leider nicht. Also da ist ja McLaren leider auch ein bisschen bekannt für, dass die wertverlusttechnisch schon gut mit dabei sind. Also
ein Stück weit auch selber schuld daran, muss man sagen, mit dieser Modelloffensive. Ne?
Ja.
Wenn man alle 2 Jahre irgendwie ein neues Modell rausbringt, entwertet man natürlich oftmals auch das eigentlich noch frische Modell.
Mhm. Das sind ja nicht mal alle 2 Jahre, sondern im Prinzip haben sie ja wirklich jedes Jahr was und die sich ja auch teilweise untereinander so ein bisschen kannibalisieren.
Ja.
Also von daher, ja, ist irgendwie so ein bisschen selbstgemacht, das Ganze auf jeden Fall.
Aber gut, falls man jetzt auf der Suche ist, nach viel Leistung im Gebrauchtwagenmarkt für immer noch viel Geld, keine Frage, aber zumindest einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das wollte ich gerade sagen. Also wenn man da Gebrauch zulangen will und beim 27S hat man ja sowieso keine Wahl mehr, da musst du Gebrauch zulangen, dann ist es wiederum gut für einen, ne?
Ja.
Blöd für den Verkäufer dann halt wiederum, wenn er den neu gekauft hat damals.
Allerdings.
Aber gut. Und zwar haben wir natürlich wie immer den Gebrauchtwagenmarkt mal ein bisschen für euch gecheckt. Wir haben ja schon gesagt, unser Exemplar, was wir gefahren sind, steht auch zum Verkauf. Und es ist tatsächlich sogar das günstigste Auto am deutschen Markt mit unter 50.000 Kilometern. Unser hatte so in etwa 30 gelaufen. Und es steht aktuell zum Verkauf für 169.850 Euro. Wie ich aber vorhin schon erwähnt hatte, der hat einen instandgesetzten Unfallschaden. Das gehört mit zur Wahrheit. Deswegen steht er auch sehr weit vorne mit dem Preis oder beziehungsweise ganz vorne mit dem Preis. Obwohl du ja, glaube ich, noch einen gefunden hast, der noch günstiger war, ne?
Ja, ich habe tatsächlich das günstigste Auto, das zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland zum Verkauf steht, gibt es für 159.000 Euro. Das ist ein gelber 27S, kein Unfaller, aber Achtung, 98.000 Kilometer auf der Uhr. Sowas finde ich ja wiederum geil, ne?
Mhm.
Also 98.000 Kilometer mit seinem McLaren seit 2017 gefahren.
Mhm.
Nicht schlecht.
Spricht ja auch fürs Auto, muss man dazu sagen, ne?
Ja, ich meine, gut, wir haben jetzt keine Rechnungsbelege oder so, aber grundsätzlich, das Auto fährt auf jeden Fall.
Doch. Ja, definitiv, ja. Das stimmt. Ja, ansonsten, um den Markt nochmal so ein bisschen einzuschätzen, also man kriegt auf jeden Fall für unter 200.000 echt ein sauberes Exemplar, also ohne Unfallschaden, mit relativ wenig gelaufen, ich sag mal um die 10.000, 15.000 Kilometern, gibt es da auf jeden Fall einiges am Markt.
Ja.
Und da, muss man sagen, hat man dann schon echt eigentlich ein relativ gutes Paket, ne? Also die Leistung für das Geld ist schon wirklich gut.
Definitiv.
Auch wenn es immer noch eine Menge Geld ist, keine Frage, ne?
Ja, logisch, das ist wahnsinnig viel Geld. Aber angesichts dessen, was man eben bekommt und auch vielleicht was Unwissende so denken, wenn man mit diesem Auto vorfährt, ich glaube, da hat man schon einen guten Auftritt für diese Preisklasse. Wer jetzt unbedingt einen Spider haben will, die kosten so ab 220.000, also sind schon noch mal eine gute Ecke teurer. Und ich habe mal wieder nachgeschaut, also bei diesem Auto ist die Preisspanne auch wieder wirklich extrem krass. Denn der teuerste 27S, den ich jetzt finden konnte, der aktuell inseriert ist, ist gebraucht, hat ein paar tausend Kilometer auf der Uhr, ist ein Spider mit so einer MSO, also McLaren Special Operations Lackierung, so Farbverlauf. Also einfach mal schmale 400 kosten.
Mhm. Aber ich denke, die wird auch kriegen.
Ja, klar. Ich denke auch, da kommt bestimmt bald einer.
Das ist ein guter Kurs.
Kommt, ey, vielleicht stehen auch schon die Leute Schlange.
Ja, vielleicht ja jemand, einer von euch, ne? Wartet schon, Berater, hat gerade 400k nah, denkt wohin damit.
Wir sagen die ganze Zeit, es gibt es auch für 200. Aber wenn ihr so einen Farbverlauf haben wollt, dann zahlt doch einfach das Doppelte.
Eben. Farbverlauf geht ja immer.
Top-Tipp von uns.
Ja.
Okay. Damit haben wir, glaube ich, die wichtigsten technischen Daten und Preise für euch hier einmal eingeordnet. Und jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass wir mal losfahren.
Fahren.
Eigentlich habe ich mir hier extra notiert, wollte ich dich noch einmal fragen, um das vielleicht auch nochmal einzuordnen, ob du schon mal in McLaren gefahren bist. Aber das hast du ja gleich am Anfang schon verraten.
Das habe ich vorhin schon selber gesagt, genau. Also drin gesessen, ein paar Berührungspunkte hatte ich bis jetzt mit McLaren, aber noch nie selber einen gefahren und auch nicht selber in einem vorher mitgefahren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ja, das ist schon mal cool. Das ist also besonders spannend dann nochmal. Und jetzt muss Opa hier wieder vom Krieg erzählen. Denn, also erstmal Flex, Flex. Ich bin schon mehrere McLaren gefahren, aber das will ich gar nicht so hier hervorheben. Ich will hervorheben, meine erste Fahrt im 27S. Denn selten hat mich ein Auto bei der ersten Fahrt, hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich nehme euch mit ins Jahr 2017, wir erinnern uns zurück, das Präsentationsjahr. Ich war im Rahmen des Goodwood Festival of Speed mit McLaren unterwegs, komme damals mit dem Shuttle vors Hotel gefahren, da steht eine ganze Armada an 27S vor der Tür. Ich natürlich, Carspotter in mir, direkt mal dahin, alle anderen erstmal ins Hotel eingecheckt, ich mir erstmal die Autos angeguckt. Das Auto war damals halt brandneu, ne? Mhm. So, guck mir das an. Kommt so ein Typ von McLaren, sieht, dass ich halt auch schon so ein Badge hatte, hat mich gefragt, ja, bist du mit McLaren hier? Ich so, jo. Er meint, ja, willst du fahren? Ja, ich sag mal so. Eingecheckt habe ich später. Mhm. Hab mir dann einen blauen 27S damals ausgesucht. Und ich kann euch sagen, ich war damals sowas von geflasht von diesem Auto. Ich bin den auf diesen britischen Straßen da gefahren, Landstraßen, B-Roads, wie man da schön, so schön sagt. Und ich kam gar nicht mehr klar. Also wirklich, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch nominell stärkere Autos gefahren war, hat sich das für mich mit großem Abstand nach dem schnellsten Auto angefühlt, das ich bis dahin gefahren bin. Also es war wirklich, es hat sich richtig eingebrannt, diese Kraftentfaltung.
Und es hat sich tatsächlich sogar bei mir so eingebrannt, weil ich noch weiß damals, also erstmal, du warst unterwegs, hast mir direkt ein Bild geschickt, meintest, Junge, krank, bla bla bla. Als du zurückkamst, musstest du mir natürlich davon berichten und ich weiß noch, wie geflasht du damals warst. Und genau dieses Gespräch ist mir immer noch im Kopf geblieben und deswegen hatte ich auch ziemlich hohe Erwartungen, als ich wusste, okay, wir fahren jetzt diesen 27S. Dachte, okay, krass, wie wird der wohl sein? Also deswegen war ich wirklich extrem gespannt.
Ja, und ich war so extrem gespannt, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, in den letzten 8 Jahren bin ich natürlich glücklicherweise sehr viele krasse Autos gefahren. Und habe mich immer wieder gefragt, ob mich so 8 Jahre später so ein 27S immer noch, also ob der sich immer noch schnell anfühlt, richtig schnell, oder ob ich einfach heftig abgestumpft bin und da so einsteige und denke, ja, halt 720 PS, normal weg, so. Deshalb war ich da wirklich schon so, dass ich dachte, okay, also wir waren beide gespannt, können wir festhalten.
Das kann man festhalten, definitiv.
Gut, dann fangen wir einfach mal ein bisschen entspannter an. Wir haben das Auto abgeholt bei JB Motors. Und wir haben eine Besonderheit schon vorhin erwähnt, aber die können wir jetzt noch mal schön ausführen. Denn dieses Auto kann so einen Lautstart machen. Ne? Mhm. Dazu muss man Zündung einstellen, dann den Active-Knopf drücken,
ja.
Dann Powertrain und Handling auf Track und dann schon starten.
Zack. Ganz intuitiv.
Ich muss sagen, also natürlich ist es einfach komplett absurd, dass, also ich weiß auch nicht, wer das wirklich regelmäßig macht, aber es erinnert mich, und das finde ich wieder witzig, wie an so damals bei der PlayStation so ein Cheat, den du eingeben musst.
Ja.
So oben, unten,
Dreieck,
oben, oben. Wenn du dich einmal verklickt hast, musst du von vorne anfangen.
Ja, ja. Ja, stimmt, ja, hast recht.
Also das ist, glaube ich, nichts, was irgendein 27S-Besitzer, außer um das einmal seinem Kumpel zu zeigen, regelmäßig macht. Und auch wir haben es gefühlt nur zweimal gemacht. Am Anfang, um einmal zu gucken, wie es geht, und dann einmal fürs Video.
Genau.
Ansonsten kann man natürlich auch einfach nur einsteigen, Schlüssel in der Tasche haben und dann Fuß auf die Bremse und den Startknopf drücken, ne?
Und auch dann, das kann man schon mal vorwegnehmen, ist jetzt nicht gerade leise. Ist jetzt nicht, dass er so flüsterleise angeht und man denkt, ach Mensch, ist er schon an.
Ja.
Nee, doch, ist doch relativ präsent, dass er definitiv an ist.
Ja, das stimmt. So, und wenn man jetzt losfährt und dann, also mir geht's ja so, haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen, dann guckt man immer erstmal so, in welchem Fahrmodi fahre ich.
Mhm.
So, und dann will man die ja auch mal durchtesten.
Ja.
So, und dann gibt's im 27S wirklich einige Möglichkeiten, das Auto einzustellen. Wir haben vorhin schon mal gesagt, neben diesem vertikalen Display in der Mittelkonsole gibt es so Drehschalter, zwei Stück. Mhm. Auf einem steht H, das steht für Handling, im unteren steht P für Powertrain. Nochmal.
Klar,
ja. Das heißt, du kannst also quasi das Chassis einstellen und auch den Motor oder das, die Kennlinie für den Motor. Diese drei diese zwei Schalter, jetzt komme ich schon durcheinander, obwohl ich es nur erklären will. Diese zwei Schalter kann man in jeweils drei Modi einstellen. Mhm. C, S und T. Komfort, Sport und Track. Das geht aber nur, du kannst daran drehen, passiert aber nichts. Das geht nur, wenn du vorher in der Mitte den Active-Button drückst.
Ja. Das ist vollkommen klar.
Ist wirklich.
Das, das kann man sich doch nicht ausdenken. Also wer sitzt da und denkt sich, okay, wir haben dann diesen Drehschalter und der zeigt einem ja genau an, was du gerade gewählt hast,
ja,
in welchem Modus du gerade bist.
Mhm.
Aber das sagt nichts aus, wenn du nicht vorher auf diesen Active-Knopf gedrückt hast, weil da bist du gar nicht in diesem Modus.
Siehste.
Ey, wirklich, wer kommt auf so eine Idee?
Ja, ich habe keine Ahnung. Also das ist wirklich so absurd, so eigensinnig, dass man sich ja einfach nicht ausmalen kann, wer sich gedacht hat, nö. Klar, so machen wir das.
Ist doch naheliegend eigentlich.
Also erstmal schon mal das getrennt voneinander einzustellen. Also okay, kann man sich ja noch drüber streiten. Aber dann zu sagen, aber das kann man grundsätzlich eigentlich nur einstellen, wenn ihr hier diesen einen Knopf vorher drückt.
Ja. Ich meine, an sich muss ich sagen, das getrennt voneinander und im Prinzip ja nur drei Stufen, das finde ich ja schon mal gut.
Mhm.
Keine 12 oder sonst irgendwas, sondern drei Stufen jeweils. Alles gut. Und das sieht ja auch erstmal relativ intuitiv aus. Aber mit diesem zusätzlichen Knopf, der macht mich schon wieder fertig.
Ja.
Verstehe ich aber nicht.
Ja, also wir sind erstmal entspannt losgefahren, aber ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich finde es viel spannender, von einem McLaren-Neuling mal zu hören, wie waren so deine ersten Eindrücke, ersten Kilometer, was ist dir so aufgefallen, und lass uns nochmal versuchen, noch nicht direkt übers Schnellfahren zu reden vielleicht.
Ja, also man muss dazu sagen, ich bin ja am Anfang erstmal als Beifahrer gestartet, sag ich mal. Dementsprechend habe ich ja so ein paar Sachen schon vorher gemerkt und dann auch das mit der Beschleunigung und so weiter, haben wir ja schon zwei, drei Sachen durchgespielt da. Da komme ich dann aber später zu. Ich teile jetzt einfach meine ersten Gedanken, wo ich selber am Steuer saß. Als allererstes nochmal, auf dem Fahrersitz ist nochmal ein bisschen was anderes von der Übersicht her nochmal. Ich habe wirklich direkt gedacht, okay, krank, wie gut du den einschätzen kannst. Das hast du zwar auf dem Beifahrersitz ein bisschen gespürt, aber ich finde, wenn du selber das Lenkrad in der Hand hast, denkst du noch mehr so, okay, ich kann wirklich jeden Millimeter mega gut einschätzen. Und das ist in so einem Supercar ja absolut nicht selbstverständlich, hatten wir ja vorhin schon das Thema. Dann muss ich sagen, habe ich direkt gemerkt, wie krank leicht dieses Auto einfach ist. Also ich finde wirklich, du hast nur so ein Mühe gelenkt und hast gedacht, Junge Mann, da ist echt nicht viel Masse. Also wirkt sowas von leichtfüßig und agil schon bei gefühlt 10 km/h. Wenn du natürlich da ein bisschen schneller fährst, umso mehr. Also das ist so das Erste, was mir richtig positiv schon aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, okay, krass, das wirkt jetzt schon richtig spaßig. Also merkst jetzt schon, okay, das macht Bock, wenn hier gleich eine Kurve kommt.
Mhm.
Und das unabhängig vom Motor erstmal. Du merkst einfach nur, dass an sich schon alles einfach super stimmig ist und denkst, jo, ich hab Bock auf Kurven.
Ja, kann ich ganz genau so unterschreiben. Also ich muss auch sagen, man merkt wirklich diese Leichtigkeit in dem Auto. Ich finde, gleichzeitig gibt dieses Carbon-Monocoque, dieses Carbon-Chassis sehr, sehr viel Steifigkeit. Das hast du auch sofort, finde ich, dieses Gefühl. Anders als in anderen Sportwagen aus dieser Klasse, also zum Beispiel ja ein 488 oder auch ein Huracan oder auch ein F8, die haben ja kein Carbon-Chassis. Ich finde, diesen Unterschied merkst du so, auch schon beim Fahren sofort. Und durch diese sehr weit nach vorn versetzte Sitzposition hat man irgendwie auch das Gefühl, so ging es mir, man hat alles noch besser unter Kontrolle.
Ja, weil man so fast auf der Vorderachse so ein bisschen sitzt,
genau,
vom Gefühl her, ne?
Ja.
Deswegen kannst du es noch ein bisschen besser positionieren. Das stimmt.
Ja. Also da muss ich wirklich sagen, das würde ich alles genauso unterschreiben. Was sagst du zum Fahrwerk?
Ich wollte gerne vorher noch mal ganz kurz eben auch auf die Lenkung noch direkt eben dazu eingehen, weil ich eben nur gesagt habe, es fühlt sich alles so an. Okay. Und ich finde halt, die Lenkung spielt da mit rein, weil die das so unvermittelt weitergibt. Also ich finde, das Feedback war wirklich extrem gut. Also eine richtig, richtig gute Lenkung.
Ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen für mich versucht einzuordnen. Für mich ist die Lenkung fast das Highlight an dem Auto, weil die Lenkung wirklich so toll austariert ist, wie du schon sagst. Richtig perfektes Feedback. Du musst wirklich nur ein Müh lenken und hast dann richtig das Gefühl, du weißt genau, was das Auto macht. Also du spürst richtig die Straße. Lenkung echt gut.
Ja, absolut. Aber dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zum Fahrwerk. Da muss ich sagen, extrem ausgewogen. Ich fand's wirklich, obwohl ich das schon öfter mal gehört hatte, trotzdem ist ja was anderes, wenn du es selber spürst, ist echt überraschend komfortabel auch. Also du hast 0,0 irgendein Hoppeln oder sonst irgendwas auf der Landstraße. Also wir haben ja hier auch nicht immer nur die besten Belege. Und das bügelt ja so entspannt weg, wird überhaupt nicht unruhig, der Wagen. Also bleibt die ganze Zeit extrem stabil und gibt einem dadurch auch so ein sehr gutes Feeling, sag ich mal. Also man hat direkt das Gefühl, okay, den kann ich auch beruhigt schneller bewegen, ohne dass hier irgendwas nervös wird. Das finde ich auch schon mal sehr, sehr positiv.
Ja, auch da kann ich nicht viel mehr hinzufügen. Ich finde auch, die Spreizung zwischen Komfort und Sport hat McLaren da wirklich sehr, sehr gut hinbekommen.
Mhm.
Also, wie du schon sagst, nicht zu hart, nimmt aber trotzdem, federt alles ganz gut weg, hat trotzdem auch viel Grip, muss man ja sagen. So. Mhm. Also, richtig gut. Getriebe?
Gut, aber nicht herausragend, muss ich sagen. Mhm. Da hat man dann doch vielleicht gemerkt, dass er von 2017 ist. Geht ein bisschen besser, aber es ist jetzt eigentlich, also ich kann jetzt gar nicht mal so unbedingt einen Punkt nennen, wo ich sage, das fand ich jetzt wirklich schlecht, sag ich mal, schlecht war da nichts dran, aber vom Feeling war das nicht so ultra direkt. Und was ich vom Feeling immer nicht so gern mag, das ist eine Kleinigkeit, aber die Schaltwippen sind miteinander verbunden.
Mhm.
Also das heißt, wenn du rechts dran ziehst, bewegt sich auch die linke ein bisschen und das finde ich immer vom Feeling ein bisschen komisch. Gut, das ist persönliche Präferenz, das ist jetzt kein negativer Punkt in dem Sinne, aber Getriebe fand ich gut, aber nicht herausragend. Also es wurde ein bisschen in den Schatten gestellt von dem Rest, sagen wir von Lenkung, Motor auch, kommen wir gleich noch zu und so weiter.
Ja, also ich fand das Getriebe passend so. Ja, wie du schon sagst, jetzt nicht herausragend, aber es ist ja immer eine Doppelkupplung, schaltet also schnell und zuverlässig.
Mhm.
Schaltwippen bin ich komplett bei dir, die mag ich gar nicht. Ich finde die auch ein bisschen klein. Mhm. Ich mag ja gern so größere Schaltwippen. Und dieses Gefühl, dass du beide bewegst, ja, nee, ist auch nicht so meins.
Mhm. Was mir sonst auch noch aufgefallen ist, Bremse, finde ich, hat relativ spät gegriffen.
Mhm.
Das fand ich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Also man musste schon relativ stark reintreten, dass da irgendwas passiert ist. Aber hatte dann eigentlich ja trotzdem beim schnelleren Fahren eigentlich auch wieder ein ganz gutes Feedback. Also war jetzt nicht, dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Aber man musste ein paar Mal gebremst haben, um zu merken, okay, da ist der Punkt, da passt's.
Ja. Ja, das ist wirklich so eine Eigenheit bei McLaren. Das ist, glaube ich, die Kalibrierung, die sie da einfach haben. Also du brauchst Nachdruck, du hast das Gefühl, du musst richtig reintreten. Mhm. Und vielleicht im ersten Moment dadurch auch das Gefühl, der bremst nicht richtig. Aber ja, er bremst eigentlich total gut. Du musst halt einfach nur mehr Kraft aufbringen.
Ja, genau. So ein bisschen ungewohnt, sage ich mal. Gerade bei einem moderneren Auto. Das kennt man eher von älteren Autos, würde ich sagen.
Genau. Was wiederum cool ist, finde ich, beim starken Anbremsen siehst du ja im Rückspiegel, wie sich die Airbag aufstellt.
Ja.
Das ist wieder so ein Feature, finde ich einfach krass.
Ja.
Das sieht ultra geil aus.
Finde ich auch, ja. Das ist echt mega.
Okay, jetzt haben wir den Spannungsbogen hier ein bisschen aufgebaut.
Mhm.
Jetzt kommen wir also zum Motor und vielleicht dem ersten Mal durchbeschleunigen.
Ja, also da würde ich gerne einsteigen beim ersten Mal durchbeschleunigen, was du gemacht hast. Wie gesagt, wir sind am Anfang gefahren, ein bisschen gequatscht hier und da. Jan hat schon das ein oder andere Mal ein bisschen stärker beschleunigt und so. Erstmal natürlich warm gefahren und so weiter. Das dauert ja alles ein bisschen. Man hat schon gemerkt, okay, ist potent.
Mhm.
Da passiert was.
Ja.
Aber wie gesagt, ja, noch lange nicht durchbeschleunigt. Ja, und dann irgendwann, sogar mit Ankündigung, hat Jan gesagt, so, ja, ich würde jetzt mal reintreten, ne? Mhm. Und ich wusste ja, okay, Jan hat schon 10-mal erzählt, ja, der ist echt verdammt schnell. Ich wusste, jetzt passiert's. Das heißt, ich konnte mich hier drauf einstellen, dachte, ja, alles klar, mal gucken. War trotzdem ganz schön überrascht. Junge, ging das Ding vorwärts, ey. Das ist echt krank. Also, ich weiß nicht, ich finde, das fühlt sich in dem noch deutlich krasser an als in vielen anderen Autos, die irgendwie gleich viel Leistung oder mehr haben. Und ich weiß gar nicht genau, warum. Es ist echt absurd. Und ich denke, okay, und dann dreht er noch ein bisschen höher. Ich denke, alles klar, was passiert hier gerade? Also wirklich, die Beschleunigung ist einfach nur geisteskrank.
Ja, Ich muss ja sagen, also einerseits werde ich, glaube ich, deinen Blick nicht vergessen, als ich dieses Mal diese Situation, die du gerade beschrieben hast, habe ich ja dann irgendwann rübergeguckt und Luca wurde komplett stumm, einfach nur so geguckt. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es dir eigentlich schon zu schnell ist, so, also zumindest auf dem Beifahrersitz. Und als du danach auch gesagt hast, Junge, das ging ja unnormal nach vorne, war ich einerseits beruhigt, plus ich selber hatte auch das Gefühl, okay, das Ding fühlt sich auch 8 Jahre später immer noch mega schnell an. Wie du sagst, 720 PS, natürlich ist das wirklich extrem viel Leistung, aber heutzutage ja nicht mehr ausnahmemäßig so, ne? Mhm. Also gibt's ja hin und wieder. Aber trotzdem, in diesem Auto fühlt sich das irgendwie so heftig schnell an.
Ja.
Ist unfassbar. Und wie der obenrum auch nochmal kommt, ne? Das ist krank einfach so. Der geht immer weiter für einen Turbomotor, auch untypisch.
Mhm.
Und ja, also ich war einfach nur nach diesem ersten Mal Durchbeschleunigen auch für mich enorm froh, dass ich nicht abgestumpft bin. Dass es sich immer noch so heftig anfühlt.
Hast du auch direkt danach selber gesagt, ja. Junge, okay, das war doch schon wieder ziemlich krass, so, ja.
Ja.
Also das wirklich, und man muss auch dazu sagen, der hat ja auch unfassbar viel Grip. Du denkst ja bei reinem Heckantrieb mit, oder reinem Hinterradantrieb, mit dieser Leistung denkst du ja so, boah, vielleicht doch mal irgendwann Gas lupfen, musst du aber nicht. Also du hast gar nicht das Bedürfnis, du merkst, der liegt so stabil, hat übelst Grip, du kannst draufbleiben auf dem Pinsel.
Und jetzt können wir ja noch ganz offen sagen, das Auto hatte zu dem Zeitpunkt ja noch die originalen Reifen drauf, von 2017. Das haben die uns da noch gesagt, haben gesagt, ja, wir machen hier demnächst noch einen Roadtrip und danach kommen neue Reifen drauf. 2017er Reifen ist ja eigentlich schon Ding der Unmöglichkeit auf so einem Auto. Mhm. Pirelli mit MC-Kennung auch übrigens. Mhm. Und dann denkst du ja, okay, ich taste mich mal langsam ran. Und wir haben dann ja irgendwann, später hast du ja sogar noch mal so einen stehenden Start gemacht, ne? Mhm. Trotzdem, ganz kurz reingeregelt und dann ging das Ding einfach los, ne?
Ja.
Heftig.
Und auf der Vorderachse genau das Gleiche. Ja. Nie nervös geworden oder irgendwas. Mal gedacht, irgendwo müsste er vielleicht mal ins Rutschen kommen. Gar nicht. Null. Selbst mit diesen Reifen. Ich möchte gar nicht wissen, wie der sich fährt mit neuen Reifen.
Ja, habe ich auch gedacht. Ne? Und wenn es noch ein bisschen wärmer ist. Es war ja zwar jetzt nicht kalt bei uns, aber es war jetzt auch keine Top-Temperaturen so. Also für ein Turbo gut, aber für die Reifen hätte es durchaus noch ein bisschen wärmer sein können. Das Ding hat, also ich muss sagen, auch wenn es jetzt schon wie so ein kleines Zwischenfazit ist, das Ding hat unnormal gebockt.
Ja.
Auf der Landstraße. Es hat so Spaß gemacht.
Ja, absolut. Wirklich. Also unvergleichbar.
Es ist wirklich, da wird es auch nicht so schnell langweilig wie bei anderen Autos, wo man so mal durchbeschleunigt denkt, ja gut, habe ich jetzt gemerkt, ist schnell, so mache ich noch ein, zwei Mal in unterschiedlichen Modi. Mhm. Bei dem hast du immer wieder gedacht, komm,
einmal können wir
nochmal durchzünden.
Ja, hier. Ist wirklich so. Ist echt komisch, ne? Weil bei vielen ist man, wie du schon sagst, da machst du dreimal und denkst, ja, okay, reicht jetzt auch, hat man sich dran gewöhnt oder da könnte er nochmal ein bisschen besser gehen, aber dem hat man gedacht, ja, krank, das macht so Bock.
Ja. Und da zeigt es mal wieder, ich meine, das haben wir auch schon häufig hier gesagt, aber ich finde, es ist immer noch mal krasser, wenn man es dann wieder mal so vor Augen geführt bekommt. Diese Kombination aus viel Leistung, klar, extrem viel Leistung, aber eben wenig Gewicht.
Mhm.
So. Und nicht nur das Fahrgefühl in Kurven, wie leichtfüßig sich das Auto anfühlt, sondern auch eben geradeaus, wie das Ding einfach anschiebt. Jenseits von Gut und Böse.
Aber das sind ja die Sachen, die du halt nicht irgendwie so richtig bemessen kannst, ne? Mit
genau.
dem Gewicht, was so auf dem Papier dann nicht so beeindruckend klingt. Deswegen alles heute mit Hybrid und sonst was allem, hat dann noch viel mehr Leistung und beschleunigt noch krasser und sowas. Aber dieses Feeling auf einer Landstraße, wenn du einfach ein leichtes Auto hast, das geht verloren. Also das ist unvergleichbar, wenn du sowas hast.
Ja, ist einfach, also das ist wirklich bemerkenswert. Und dann darf man sich immer wieder vor Augen führen, das Auto ist halt einfach 8 Jahre alt.
Mhm.
So.
Ja. Das ist krank. Und ich würde sagen, es fährt immer noch sehr, sehr vieles in Grund und Boden.
Ja, aber hallo. Ich glaube, wenn du damit unterwegs bist, dann musst du dich nicht vor viel irgendwie fürchten.
Nee.
Okay, also ihr merkt schon, wir sind extrem beeindruckt gewesen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber wir müssen natürlich auch nochmal über den Sound sprechen.
Mhm. Also das ist für mich auf jeden Fall der größte Minuspunkt an dem Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was das Fahren betrifft.
Mhm.
Ich finde, es geht schon los bei dem Motorlauf.
Mhm.
Ich finde, der klingt wie ein Sack Schrauben, wirklich. Mhm. Furchtbar, ich denke, der muss kaputt sein. Ja. Aber man weiß ja auch schon durch viele Berichte und was man vorher, hat man sich auch schon mit beschäftigt, du ja schon in live und so weiter, das ist so, die klingen halt so, aber denkst du so, Junge, Mann, das kann doch nicht echt sein. Also, das ist schon wirklich, also ich, normalerweise, wenn mein Auto so klingen würde, würde ich auf jeden Fall direkt zur Werkstatt fahren und sagen, ja, mach mal, ich glaube, der ist kurz vor dem Motorschaden, aber das scheint da irgendwie auf jeden Fall so sein zu müssen. Aber auch wenn es dann ums Fahren geht, also wenn du reintrittst, ist es, ich finde, es klingt einfach nicht gut. Es ist ja laut, es ist ja nicht so dieses, was du oft bei ganz modernen Autos jetzt hast, dass die viel zu leise sind oder dass da nichts mehr rauskommt. Es kommt was bei raus, aber das, was rauskommt, klingt einfach nicht gut. Ich finde, es klingt sehr digital irgendwie, könnte man sagen. Und ja, das ist so irgendwie so nichtssagend, der Sound.
Ja, ich habe hier aufgeschrieben, ist unspektakulär. Ja. Ist einfach so ein Sound, den kann man auch gar nicht so richtig beschreiben. So, also wie du schon sagst, der ist ja auch nicht leise, man hört ihn schon deutlich. Mhm. Ich finde, man hört schon, wenn man genau reinhört, schon auch viel Turbopfeifen dazwischen. Aber der Motor an sich hat irgendwie keinen so charakteristischen Sound.
Nee.
Andererseits muss man dann auch vielleicht wieder sagen, wenn wir an den F8 aus Folge 2 denken, ähnlich.
Ja, das stimmt.
So, der klang zwar im Leerlauf besser, aber wenn du ihn getreten hast, war auch so, Also war jetzt nichts so, wo du sagst, da gebe ich jetzt aber noch mal wegen des Sounds Gas, sondern
nee, das stimmt,
für das Erlebnis halt.
Ja, nee, da hast du recht.
Ja, also ich muss auch sagen, Sound ist wirklich so der eine Punkt, wo man sagen muss, Andererseits bei McLaren, wenn ich das jetzt versuche zumindest wieder einzuordnen, ist es ja auch nicht so, dass du irgendwie von, also F1 jetzt mal außen vor, ne? Aber du kommst halt nicht von irgendwie krassen Saugmotoren und bist dann dahin. Die klangen alle mehr oder weniger so in die Richtung. Es ist immer irgendwie halt dieser 8-Zylinder-Biturbo gewesen, mittlerweile ja auch 6-Zylinder. So, also da hat man nicht so, bei Ferrari, ich kann da gar nicht anders, wenn ich einen neuen Mittelmotor-Ferrari fahre, muss ich einfach an 458 denken. Geht gar nicht anders, weil ich immer denke, wie geil klang so ein 458 oder auch ein 430. So, das heißt, da schmerzt es mich immer doppelt.
Ja, verstehe ich, ja. Da ist er vielleicht noch krasser, ne?
Oder auch beim Temerario, den ich jetzt ja kürzlich fahren durfte. Unfassbar schnell, so, aber du hörst da rein und der klingt per se auch nicht schlecht. Also ich würde sagen, für einen Turbo-8-Zylinder sogar schon ziemlich gut, so, weil der dreht ja auch 10.000. Aber dann denkst du an Huracan zurück und denkst, alles klar, Feierabend.
Aber da ist es ja wahrscheinlich auch zum Teil die Lautstärke, die fehlt, oder?
Ja,
genau. Und das hat er ja zum Beispiel nicht. Die Lautstärke ist ja da, aber trotzdem klingt er einfach, dass du denkst, weiß ich nicht, kann ruhig leiser sein. Also könnte wirklich, so dumm es klingt, für meinen Geschmack könnte ruhig leiser sein. Weil den Sound, den brauche ich nicht so laut irgendwie. Ich fand den, ja, einfach nicht so, nicht so prickelnd. Aber das ist wohl, heutzutage müssen wir uns, glaube ich, damit so ein bisschen langsam abfinden. Ich glaube, das wird nie besser.
Gefühlt, wenn wir Autos nach 2015 fahren, also die nach 2015 gebaut sind, dann ist es eher die Ausnahme, wenn der noch richtig gut klingt.
Leider ja. Wird dann schon dünn.
Gut, andererseits kann man jetzt wirklich sagen, in dem Fall ist es, glaube ich, zu verkraften, weil sonst hat das Ding ja schon gebockt, ne?
Ja, doch. War trotzdem ganz okay.
Ein witziger Fakt, der mir immer noch beim Fahren, da haben wir sogar noch drüber gesprochen, der die ganze Zeit mir im Gedächtnis geblieben ist, wo ich dann hier in der Recherche nochmal nachgeguckt habe. Wir haben doch noch gedacht, das Auto hat einen winzigen Tank, ne? Weil die Reichweite doch so heftig am Schwanken war.
Ja, okay, aber die war auch gefühlt gewürfelt.
Ja, aber wirklich, der war halber Tank, dann stand irgendwie 160 Kilometer, dann bist du irgendwie, keine Ahnung, 5 Kilometer gefahren, dann stand er plötzlich 240, dann hast du wieder zweimal reingepellt, dann stand er 80. Also wirklich, das ging hoch und runter, sonst was, aber halber Tank 160 Kilometer, das habe ich mir noch so notiert, ne? Hab ich noch gedacht, ja gut, das kann ich echt nicht, daher wahrscheinlich 40 Liter Tank, keine Ahnung, bauartbedingt. 72 Liter.
Oh.
Aber so klein ist der Tank gar nicht.
Also so semi-sparsam, sagst du.
Ja, wobei ich auch noch mal in den Bordcomputer geguckt habe. Und der war, also Trip B, 6.700 Kilometer. Durchschnittsverbrauch 17,5. Also, das ist jetzt natürlich nicht wenig, aber umgekehrt 720 PS Auto. Ich weiß ja, dass JB den auch für Trackdays nutzt, Roadtrips so. Also das Ding wird jetzt nicht nur mit 50 durch die Stadt gefahren, es wird eben auch artgerecht bewegt. Dafür wiederum finde ich jetzt 17,5 für ein 720 PS Auto auch wieder okay.
Oh.
Kluger sagt, wenn man tanken muss, muss man tanken. Ne?
In der Regel ist das so leider, ja. Es ist ja eher ein Wochenendauto und da interessiert mich das wirklich einfach so heftig gar nicht.
Naja, ich erinnere dich nochmal dran, wenn wir manchmal weite Strecken fahren in Autos mit kleinen Tanks, dann kriegst du einen Ausraster.
Ja, das stimmt, aber der hat ja keinen kleinen Tank. Ja. Der verbraucht einfach nur viel. Ja.
Würdest du wahrscheinlich auch einen Ausraster kriegen, wenn du einen 200 Kilometer Tank.
Ich glaube, da könnte ich mit leben bei dem.
Okay. Ich habe aber noch einen Punkt, den will ich auch unbedingt noch loswerden, bevor wir zum Fazit kommen. Und zwar so die Wirkung von diesem Auto auf andere Leute. Wir haben jetzt ja schon gesagt, ja, man sieht hin und wieder so ein 27S, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach so extrem in dieser Szene auch sind. Wir sind jetzt ja nur einen Nachmittag damit gefahren und ja auch eher so über Land. Also wir haben jetzt nicht die klassische Poserrunde gedreht da in Bremen. Und trotzdem wurden wir gleich mehrfach angesprochen. Ne? Wir sind ja gefühlt 3 Minuten entfernt gewesen von JB Motors, haben getankt. Direkt erstmal neben uns ein RS6-Fahrer, der direkt rüberkam, sich informiert hat, gesagt hat, geiles Auto und halt so ein paar Fragen gestellt hat. Also da merkt man nochmal wieder, das Ding fällt heftig auf.
Ja, ne? Komplett, auf jeden Fall.
Ja, und später kam dann noch, als wir Fotos gemacht haben, kam auch dieser Polo-Fahrer, weißt du noch? Mhm. Der dann auch erstmal
gefragt hat. One of One, WRC Edition, sonst was.
Genau, also ein aufgebauter alles. Polo, ganz was Feines. Und der hat erstmal gefragt, wie viel PS. Und dann fand ich noch eine interessante Frage, hat gefragt, innen alles mit Alcantara, ne?
Ja, stimmt, genau. Ja.
Also das Auto, und das hat man auch so gemerkt, wie die Fahrer von anderen Autos so im Vorbeifahren reagiert haben, das fällt extrem auf.
Ja, auf jeden Fall. Das sticht aus der Masse raus.
Also wenn man undercover unterwegs sein will, dann sollte man lieber einen 911 Turbo fahren. Mhm. Wenn man das mag, dann ist das auf jeden Fall ein großer Pluspunkt.
Ja gut, man muss aber auch sagen, der war ja auch jetzt relativ auffällig gespeckt. Ne? Ah, ist ein All Black wie ich,
wäre
ich
komplett unterm Radar. Bomber wärst du da so unterm Radar.
Hab ich keiner sehen.
Ich in meinem Papaya-Orangen.
Du wirst gar nicht, du wirst gar nicht mehr wegkommen von der Tankstelle. Ja. Ich bin schon beim Ziel, du stehst immer noch beim Tankwagen, nicht voll labern.
Ja, siehst du. Ah, blöd. Ich bin ja aber auch einfach so ein geselliger Typ.
Ja gut.
Okay, ich gucke hier gerade mal drauf. Wir sind ja schon, haben ja schon einiges erzählt. Von daher, hast du noch was zum Fahren oder wollen wir zum Fazit rüber?
Aber wir sollten langsam zum Fazit kommen, ja.
Alles klar.
Fazit.
Möchtest du beginnen? Soll ich?
Ich kann gerne starten.
Na dann.
Also ich muss sagen, ein extrem beeindruckendes Auto. Mhm. Unfassbar schnell, trotzdem nicht beängstigend. Preis-Leistung ist, würde ich sagen, wirklich unschlagbar. Also ich glaube, in dem Segment mit diesen Fahrleistungen wirst du für unter 200.000 kaum fündig werden. Mhm. Definitiv. Sehr stimmiges Paket. Deswegen finde ich es eigentlich fast ein bisschen unfair, dass die so einen krassen Wertverlust haben irgendwie. Mhm. Es hat meinen Blick auf McLaren komplett geändert. Ich war ja immer so ein bisschen eher so, ja, Richtung negativ gestimmt, Richtung McLaren. Jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht komplett gehatet oder sowas, weil man sich gedacht hat, verstehe nicht, warum man sich sowas kauft, wenn man doch irgendwie Ferrari oder sonst was haben kann. Das muss ich sagen, hat sich komplett geändert. Also ich kann jeden verstehen, der sich so ein Ding holt. Gerade am besten gebraucht, muss man ganz ehrlich sagen. Also da ist ja wirklich, wie gesagt, Preis-Leistung unschlagbar. Trotzdem muss ich sagen, ist der Funke bei mir nicht übergesprungen. Also es ist kein Auto, was ich haben wollen würde. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann jeden verstehen. Ich habe absoluten Respekt vor dem Auto. Ich finde es wirklich, es ist ein sehr, sehr gutes Auto. Keine Frage. Also kann man nicht anders sagen und alles andere wäre auch unfair jetzt zu behaupten. Mhm. Ja, das ist mein Fazit. Das ist
ganz witzig. Wir besprechen ja Fazits überhaupt nicht vorher. Also wir reden eigentlich im Vorfeld nur so ein bisschen über Fakten. Und während du schon so dein Fazit aufgebaut hast, wusste ich schon, okay, Luca wird aber irgendwie noch was finden oder sagen, es ist nicht für ihn. So, also wir kennen uns ja schon ein bisschen, von daher, ich wusste schon, wohin es geht, ohne dass ich es eigentlich richtig wusste. Jetzt kommt mein Fazit. Also ganz kurz, ich bin wirklich ein Riesenfan von diesem Auto. Das hat vielleicht auch persönliche Gründe, weil das sich, also wirklich, habe ich jetzt ja schon 6-mal gesagt, diese erste Fahrt damals hat sich so eingebrannt, wie selten bei einem Auto. Und deshalb kann ich das Auto gar nicht so richtig irgendwie nicht mögen. Und sonst bin ich ziemlich genau bei dir, was so die Punkte angeht. Also Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich ziemlich sicher, dass es das nirgendwo anders gibt. Also für 170, 180 gibt es ja schon kaum 488, muss man sagen. Also wenn dann wirklich nur so die absoluten Schebo 488 mit irgendwie komischer Historie. F8 sowieso gar nicht, sind deutlich teurer. Ja, und ich weiß, jetzt werden sich hier die Ferraristi wahrscheinlich die Mützen vom Kopf reißen. Aber ich finde den 27S viel geiler als ein 488 und auch viel geiler als ein F8, unabhängig vom Preis. Also wenn das so die 3-Auto-Auswahl wäre, wäre ich safe beim 27S. So, zwischen den 3 Autos. Ich muss auch sagen, die Optik, haben wir ja nun auch schon lange drüber gesprochen, ist immer noch nicht so, dass ich sage, ich finde das Auto wirklich schön, aber sie ist extrem gereift und ist halt spektakulär. Das Auto fällt auf. Das heißt, das Gesamtpaket für mich ist richtig gut. Viel Power, wirklich unfassbar viel Power, krasse Optik, Exklusivität mit so einem Auto und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es gibt eigentlich wenig, wo man sagen würde, passt nicht. Mhm. Jetzt kommt der Punkt, ob ich es mir kaufen würde, wahrscheinlich nicht. So, aber das liegt nicht am Auto. Ich glaube, das liegt eher an meiner Situation. Ich persönlich, wenn ich mir jetzt so ein Auto kaufen würde, hätte einfach Schiss vor den Unterhaltskosten, ja. Mhm. Aber hätte ich auch bei einem Ferrari.
Ja, aber nehmen wir mal an, das wäre kein Problem.
Ja, und dann habe ich jetzt wie viel Budget und was?
Keine Ahnung, für das, du hättest 200.000 Budget.
Ja, dann würde ich immer noch einen GT3 nehmen.
Ja.
Also, aber dann kommen auch keine Ferraris halt in Frage, ne? Also, mhm, die Ferraris, die ich dann halt haben wollen würde, sind nochmal deutlich teurer wieder. Mhm. Von daher, ja, es ist schwierig einzuordnen, wenn man jetzt nicht in der Lage ist, sich so ein Auto wirklich zu kaufen. Aber du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht, weil du hast ja gesagt, du kannst jetzt noch oder erst recht jemanden verstehen, der sich so ein Auto kauft. So, und genau, das ist, finde ich, der Punkt.
Mhm. Genau, denke ich auch. Deswegen, es muss ja nicht alles immer für uns selber sein, sage ich mal. Ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Autos, die wir irgendwie cool finden, die wir respektieren, aber die wir halt trotzdem uns nicht kaufen würden, wenn wir das Geld hätten. Das
weil macht das Auto so ja einfach, kein bisschen.
Weil wir einfach so krank engstirnig sind und sowieso immer wieder auf den GT3 kommen.
Ja,
aber ich sag mal, also ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt wahrscheinlich bescheuert, aber wenn ich sagen würde, okay, es muss so ein Exot sein, es muss irgendwie in diese Richtung gehen, mhm, und ich könnte mir den Unterhalt irgendwo leisten, da würde ich irgendwie bei unter 200.000 trotzdem einfach stumpf bei einem 430 landen. Mhm. Ich hätte lieber einen normalen 430, der 1000-mal langsamer ist, mhm, und auch günstiger ist und wahrscheinlich auch weniger hermacht, als jetzt den zum Beispiel. Also den würde ich mir deutlich eher kaufen. Mhm. Heißt nicht, so bei dir 200.000 habe, dass ich losrenne und sage, ich hole mir einen 430. Aber wenn es jetzt in diese Richtung gehen würde, wäre das eher meine Präferenz. Aber das macht ja den 27S kein Stück schlechter.
Ja.
Das ist einfach nur dieses, ich bin halt kein übelster Leistungsfanatiker. Ich brauche das nicht. Ich finde es mega cool, mega krass, mhm, aber ich mag eher diese Emotionen dann in dem Auto und das gibt mir halt ein 430 auf jeden Fall mehr.
Ja, das stimmt. Da sind wir, glaube ich, relativ ähnlich gepolt. Aber ja, ich finde jetzt gerade bei dieser Folge, das habe ich ja eben auch schon einleitend beim Fahrenkapitel gesagt, dass wir ja noch mal ganz unterschiedliche Vorkenntnisse zu den Autos hatten,
mhm,
und ja aber auf ein sehr ähnliches Ergebnis gekommen sind. Also einerseits fand ich es cool zu sehen, dass dich das Auto scheinbar genauso im ersten Moment beeindruckt hat wie mich damals.
Mhm.
Und, habe ich eben auch schon gesagt, ich fand es auch schön zu sehen, dass ich noch nicht so abgestumpft bin und immer noch das Gefühl habe, dass dieses Auto wirklich eine absolute Rakete ist.
Mhm.
Ja, ich finde, das ist ein gutes Fazit für diese Folge, für ein wirklich sehr, sehr besonderes Auto. Und naturgemäß wollen wir jetzt aber auch schon mal einmal reinhören, was uns denn in Folge 38 erwartet. Und auch wenn wir es eigentlich nicht machen, ich gebe einen ganz kleinen Teaser vorweg. Das Auto hat mal einen Rekord gehalten. Und jetzt hören wir rein.
Mehr sagen wir jetzt ja auf jeden Fall nicht dazu. Aber ich wollte jetzt nicht reingrätschen. Wir haben noch die übelst wichtige Frage vergessen.
Ja, die machen wir jetzt,
mhm,
quasi zum Outro übergehend.
Mhm.
Ich glaube, wir können das jetzt so aufbauschen, wie wir wollen. Aber ich glaube, es war schon sehr eindeutig.
Meinst du?
Hattest du Fahrspaß?
Ja, man glaubt es nicht. Und du?
Ja, überraschend.
Ja.
Genauso wie vor 8 Jahren hatte ich auch im Jahr 2025 im McLaren 27S wieder Fahrspaß. Und wahrscheinlich auch im Jahr 2033, wenn ich noch mal einfahren sollte, bestimmt auch noch mal Fahrspaß.
Siehste, herrlich.
Ja, also sehr versöhnlicher Ausstieg. Und an dieser Stelle natürlich noch mal ein großer Dank an JB Motors fürs zur Verfügung stellen dieses McLaren. Wirklich ein Highlight und tatsächlich ja auch mal wieder eine neue Marke. Und ihr wisst ja, ich mag gerne Statistiken. Ich habe mal durchgeschaut. Wir müssten jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bei 16 unterschiedlichen Marken in 37 Folgen sein.
Das ist doch schon mal gut.
Ich finde, das ist jetzt kein schlechter Schnitt.
Nee, finde ich auch. Da darf sich jetzt wirklich keiner mehr beschweren, dass es irgendwie zu viele gleiche Marken sind.
Wir versuchen da wirklich echt, mhm, immer sehr viel, wenn wir dann wieder eine Marke haben, die wir schon mal hatten, immer sehr viele Autos dazwischen zu haben, damit wir eben nicht so schnell uns wiederholen. Ich glaube, ich will uns hier mal selber loben, das ist uns bis hierhin echt gut gelungen.
Ja, würde ich auch sagen.
Damit sage ich tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Luca. Einmal, ein letztes Mal noch vielen Dank an JB Motors und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit der Folge 38. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.